Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, Hallöchen.
Einen wunderschönen Sonntag.
Das wünsche ich dir auch und ich sag mal, das wünschen wir unserer Hörerschaft auch.
Genau, hoffentlich alle gut reingekommen, beziehungsweise kommt gut raus, je nachdem, wann er uns hört.
Moment, ist denn schon wieder Neujahr? Hört sich so an, als ob wir jetzt hier eine Neujahrsansprache machen wollen.
Ja, nee, aber Wochenende.
Ach so,
Wochenende. Rein oder raus aus dem Wochenende.
Ja, ich dachte rein aus und oder raus aus dem Aprilscherz.
Genau, oder einen guten Wochenstart kann man ja auch wünschen.
Ja, je nachdem, wann das gehört wird. Statistisch gesehen ist so der Mittwoch der letzte große Tag unserer Downloadzahlen. Da ist dann meist alles vorbei, laut unserer Statistik. Also da haben so 95% der Hörer das ganze Kram runtergeladen.
Ja, wie das, was wir am Aschermittwoch ist, alles vorbei.
Ja, das ist aber wieder eine ganz andere Baustelle.
Genau, aber ja, das Vorher ist nach.
So ist es.
Dem Karneval.
Ja, ja.
Ja, wobei bei uns ist es ja die Fasnacht.
Ja, mein Gott, bei uns ist es, Gott sei Dank, sehr wenig.
Also, ja, das auch. Ja, ja, ja,
ja. Ja, es hält sich in Grenzen.
Genau.
So ist es.
Aber apropos Karneval.
Karneval, wieso? Meinst du, sprichst du über den King-Charles-Besuch wegen Karneval an?
Oh, nee, ja, stimmt, hatten wir auch. Oh, da habe ich jetzt ein schönes Bild gesehen, wie er und sein Anhang, beziehungsweise seine Frau und dann der Rest des Gefolges mit dem Zug nach Hamburg gefahren ist.
Ja, aber dir ist schon bewusst, dieser Zug extrem priorisiert worden ist, bezüglich der
Sonderzug,
Pünktlichkeit, etc.
Ja, der hatte Vorfahrt, ist doch auch okay.
Ja. Aber das spiegelt jetzt nicht unbedingt
Nein, darum ging, er ist aber mit der Bahn gefahren.
Natürlich. Ja. Er ist ja auch der Müsli-Prinz, hätte ich bald gesagt.
Das ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt.
Nee, das ist das, was die Engländer über ihn schon lange sagen. Aber jetzt nicht unbedingt negativ behaftet, weil er ja schon sehr lange auf dem ökologischen Trip unterwegs ist, was ja auch nicht schlecht ist. Diese Thesen, die er da so von sich kann ich ja durchaus unterstützen. Ein Punkt, was er so favoritisiert und viele Thesen, die er aufstellt, die kann ich jetzt nicht ganz unterstützen. Er steht ja so auf Globuli und Homöopathie und sowas.
Ach, Homöopathie.
Ja, genau. Das ist nicht so meine Baustelle.
Aber meine auch nicht. Meine Frau schon eher. Vor allem, wie gesagt, sie ist ja in der Tiermedizin tätig, wo sie ja dann auch immer sagt, ja, die Tiere wissen ja nicht, was sie da kriegen, ja. Und ist so, ja, okay. Die Diskussion spare ich mir jetzt, aber egal, ja. Also ich bin ja, wie gesagt, ich sage immer, wer es nehmen will, soll es nehmen. Wer damit Erfolge erzielt, ist auch gut. Ich sage halt immer nur, ja, wie gesagt, bei so Erkältung und Schnupfen und da kannst du ja nicht viel Schaden anrichten, wenn du die Globuli reinwirfst. Bei allem anderen, gerade wo es ernsthaft oder wo es ernster wird von den Krankheiten her, da.
Genau.
Sorry, aber
so ist es.
Das ist halt nicht mein Ding.
Genau. Und aus diesem Grund sehe ich so ein paar Aussagen von King Charles so ein bisschen skeptisch. Aber okay.
Aber auch da, wie gesagt, wenn du das begleitend irgendwie machen willst, kein Thema, gerade um halt vielleicht auch eventuellen Nebenwirkungen da vielleicht noch ein bisschen was entgegenzusetzen. Wenn es dir hilft, okay. Von mir aus gerne, aber.
Ja, meinetwegen, aber.
Es gibt Sachen, da kannst du halt, da reißt du halt mit dem Zeug so nichts. Ja.
So ist es. Und solange es um wirklich
da reißt du mit dem Zeug. Wie gesagt, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen.
Nein, aber. Es
klang jetzt eben auch wieder, als würde es Sachen geben, wo das Zeug. Na, okay.
Wir
lassen das mal.
Ich sehe das genauso, wie du das gesagt hast, bei ernsthaften Krankheiten, die über Schnupfen und sonstigen Dingen hinausgehen, sollte man schon zum Hausarzt gehen, ja. Und auf die
den Arzt seines Vertrauens,
ja. Und auf die Schulmedizin setzen, genau.
Naja. Genau.
Gut.
Ja. Dann so viel dazu, nee, aber ich hatte eigentlich mit auf die WWDC angespielt.
Ach, du meinst, das wird eine Karnevalsveranstaltung?
Es wird eine Veranstaltung.
Es wird eine Veranstaltung und wie sie ausfallen wird, das steht noch in den Sternen, sagen wir es mal so. Die Rahmenbedingungen, die stehen ja schon fest. Grob wird es so aussehen wie die letztjährige Veranstaltung. bedeutet, es wird keine Präsenzveranstaltung im eigentlichen Sinne. Die, sagen wir mal, 95% oder ich würde sogar sagen 98% der Veranstaltung wird wieder online erfolgen. Es gibt das Eröffnungsevent, wird wieder wie im letzten Jahr stattfinden. Ein kleiner, auserlesener Kreis wird vor Ort sein dürfen im Apple Park und wird sich dann die Keynote auf einer Leinwand anschauen dürfen. Ja, mein Gott, da ist ja der Anreiz auch sehr gering, sag ich jetzt mal. Ne?
Da sind dann wieder. Ja, es ist halt die Frage, wird es dann halt wieder eine Hands-on-Area geben? Was wird man genau, sich vor Ort angucken können? Wer ist halt alles da und vor allem, wen will man halt vor Ort eventuell persönlich treffen, ja, den man sonst vielleicht nicht sieht? Ja, oder was unternimmst du generell noch dann im Anschluss? Ja, welche Veranstaltungen wird es parallel eventuell zu geben? Das war in der Vergangenheit ja auch immer so ein Thema, dass es neben der WWDC ja auch von anderen organisiert ja auch noch Veranstaltungen vor Ort irgendwo gab. Das ist halt die Frage, wie es dieses Jahr da aussieht, ja. Aber klar, ja, nur wegen der Keynote sich das Video dann da zusammen mit anderen angucken und Tim Cook winkt mal zu oder moderiert es an oder so, macht jetzt nicht unbedingt so viel Sinn. Das ist eine Frage, was du sonst noch drumherum dann geplant hast.
Da werden wahrscheinlich wieder die üblichen Pappnasen auftreten, wo wir wieder beim Karneval sind. Nein, Quatsch, also die üblichen Pappnasen werden wieder da sein. iJustine, MKBHD und wie sie alle heißen.
Ja, also, mein Gott, wer halt irgendwo Reichweite dann auch hat, noch eine Einladung bekommt. Ja.
Genau.
Da gibt's ja auch schon diverse Beiträge im Netz, wie an wen oder was musst du machen, um eingeladen zu werden und sowas. Ja, 1000 Tipps.
Ja, ja. Oh, ich meine, letztes Jahr war ich ja wieder mal sehr erstaunt, was aus Deutschland dorthin geflogen wurde. Da habe ich nur gedacht, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Das hätte ich jetzt so nicht ausselektiert, aber okay.
Boah, hier gerade war in L.A., nee, war das L.A.? Auf jeden Fall in Amerika war eine Veranstaltung hier von EA. Ja. Zu dem neuen Jedi, wie heißt es mal? Jedi Survivor Fall, hier das neue Spiel auf jeden Fall, wo sie auch einige Twitch- und YouTube-Influencer da rüber geflogen haben. Mhm. Ja. Die sind ja hier dann durch den Star Wars Park und wie gesagt, durften dann das neue Spiel anzocken. Wo ich mich auch gefragt habe, ja, wer da teilweise eingeladen war. Aber mein Gott, wenn du da entsprechend halt die Zielgruppe bedienst mit deinem Kanal, warum nicht? Ja, sollen sie machen. Ich fand's halt nur ein bisschen übertrieben, die ganze Meute halt in die Staaten zu fliegen.
Ja.
Wenn man sowas gerade an der Menge an Leuten, die halt dann vor Ort waren, vielleicht dann auch hätte zentral irgendwo hier machen können, ja. Oder in Europa. Ja. Selbst wenn du gesagt hättest, hier kommt rüber nach UK oder so, das wäre, denke ich mal, weniger Aufwand gewesen, als jetzt die Leute darüber zu karren. Klar, wenn du natürlich sagst, hier, die sollen sich dann vor Ort ihr eigenes Lichtschwert basteln und so ein Kram, kannst du hier halt schlecht machen, ja. Aber, boah.
Naja, dafür findet ja dieses Jahr die E3 nicht statt, da spart man ja
auch. Oh ja, die wurde abgesagt, ja.
Ja gut, ich meine, nachdem die Big Player abgesagt haben, war das ja auch klar, dass das komplett ins Wasser fallen wird, ne? Also es wurde
es war bis jetzt noch nicht so klar, weil die E3 hatte ja bis zum Schluss versucht, das noch irgendwie hinzukriegen, aber nachdem dann, du hast ja schon erwähnt, so ein paar Große auch vor allem dann abgesagt haben oder gesagt haben, sie machen halt ihr eigenes Süppchen beziehungsweise ihre eigene Veranstaltung, gerade online, ja. Wird es natürlich schwierig für eine E3, da noch was zu machen. Mein Gott, ohne große Zugpferde.
So ist es.
Schwierig, ja.
Genau. Ja, und ich meine, den Bogen wieder zur WWDC zurück. Man sieht ja auch, dass Apple wahrscheinlich auch diese Struktur, die sie in der Corona-Zeit aufgebaut haben, mit einer Nicht-Präsenzveranstaltung jetzt auch durchziehen und das nur noch auf ein ganz kleines auserwähltes Publikum live machen. Und da wird es ja noch nicht einmal live gemacht, weil es wird ja nur der Stream vor Ort abgespielt. Und das zeigt ja auch, dass wahrscheinlich das bei Apple auf lange Sicht so bleiben wird. Was ja auch gut ist, man muss ja nicht wegen so einer Veranstaltung zig Leute interkontinental durch die Gegend fliegen. Ne? Da bin ich ja schon lange der Meinung, dass das der richtige Weg ist.
Wer zur WWDC anreisen will, soll zur WWDC anreisen. Die Sache, die halt Apple jetzt wirklich, glaube ich, bemerkt, gemerkt, gelernt hat, ist, dass man die WWDC gerade was halt das Production Value beziehungsweise den Ablauf betrifft und das, wie du es kontrollieren kannst, halt was anderes ist, wenn du das im Vorfeld produzierst, ja, als halt unbedingt live mit allen Problemen, die du haben kannst, auf eine Bühne stellen musst.
Ja, klar.
Und da haben sie halt gesehen, wie gut es funktionieren kann. Auch gerade die Sessions, die sie dann online abhalten, was du halt früher mit deinen Sessions halt vor Ort hattest, wie gut das halt auch online funktionieren kann, auch mit Live Q&A, mit Live Support etc. Dann, mein Gott, sollen sie es halt so machen, ja? Klar, kann man da gerade als ehemaliger Teilnehmer oder generell als Apple Blase enttäuscht sein, dass halt so ein Event nicht mehr live vor Ort stattfindet, ja, mit allem drum oder was halt so drumherum noch war. Aber was willst du machen? Ja, wir sind halt jetzt mittlerweile im Post Covid angekommen und wie gesagt, das ist nicht nur die WWDC, ja, das sind ja tausend andere Veranstaltungen auch noch, die sich entsprechend verändert haben.
Ja, klar, es ist ja jetzt nicht nur Post-Covid, es ist ja auch, wir stecken mitten im Klimawandel und diesbezüglich muss man jetzt nicht unbedingt irrsinnig viele Leute durch die Gegend fliegen. Das ist ja so mein Knackpunkt.
Ja, ich denke nicht, dass das bei vielen der Hauptausschlagsgrund ist. Ich denke mal eher, dass sie gemerkt haben, es funktioniert sehr gut, beziehungsweise eventuell sogar besser als das, was wir vorher gemacht haben. Plus das ganze Geld, was du einfach sparen kannst.
Ja, gut, das ist richtig, das ist klar. Obwohl bei Apple wird wahrscheinlich der Grund vom Geld her jetzt nicht so hoch hängen. ich glaube es nicht. Das ist Apple relativ nicht egal, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn Apple was sich gut verkaufen kann und gut darstellen kann und sich ins gute Licht rücken kann, ist, glaube ich, das Thema Geld sekundär. Ja, ist meine Meinung. Gut, aber scheinbar haben sie ja ihren Weg gefunden, den sie weiterhin beschreiten wollen. Was interessant ist, es gibt keine Testpflicht mehr, wie im letzten Jahr. Da bin ich ein bisschen...
Wie gesagt, wir sind halt mittlerweile Post-Covid.
Ja, klar, aber so ganz Post sind wir ja noch nicht, bin ich der Meinung. Aber okay. Und es gibt keine...
Mein Gott, es heißt ja nicht, dass du für dich nicht selbst Vorsorge treffen kannst.
Du kannst ja zum Beispiel auch eine Maske tragen, aber du musst sie jetzt nicht tragen, zum Beispiel, klar. Bloß, was ich jetzt gemerkt habe, also ich trage ab und zu, wenn jetzt zum Beispiel der Supermarkt sehr voll ist, trage ich ab und zu noch eine Maske. Da werde ich angeguckt, als ob ich gerade frisch gelandet bin, hätte ich bald gesagt. Also das,
ja, da sollen die Leute gucken, wie sie wollen. Ich habe auch immer eine einstecken und trage sie in der Regel nicht. Außer, wie gesagt, es ist gerade an der, ich mache mir da teilweise auch einen Spaß raus, ja, je nachdem, was an der Kasse los ist. Und da die Schlangen entsprechend sind, spätestens dann, wenn mir eh einer zu dicht aufrückt, ja, hole ich das Ding raus. und setz mir es mal auf und dann, wie gesagt, gucken sie meistens doof, aber halten dann doch wieder ein bisschen mehr Abstand, weil das ist mit einer der größten Errungenschaften, die uns eigentlich Corona gebracht hatte, ist der Abstand gerade auch in so Situationen an der Kasse, ja, weil du hattest ja schon immer eigentlich den Fall, dass dir irgendeiner im Nacken stand und dir schon seine Einkäufe mit zu deinen aufs Band sortiert hat, ja. Und das hatten wir ja die ganze Zeit nicht, ja. Und das ärgert mich nach wie vor. Wie gesagt, seitdem jetzt das alles wieder gefühlt rum ist, ja, oder was heißt gefühlt, aber seitdem es halt wieder alles rum ist, das ist mit so eigentlich der größte Punkt, der mich ärgert, ja, wenn ich irgendwo an der Kasse stehe, ja, wenn die Leute einem schon wieder in den Nacken atmen.
Ja.
Das ging die ganze Zeit ohne, ja. Und jetzt, alle nicht alle, aber es gibt halt so ein paar Ausreißer.
Genau.
Und das, wie gesagt, darauf könnte ich gerne eigentlich verzichten, ja.
Ja, es ist auch
so. Und das hat ja nichts mit Corona unbedingt zu tun.
So merkwürdig. Sondern
generell mit, auch mal mit Rücksicht, ja, weil wie gesagt, man muss einen da nicht in den Nacken atmen, beziehungsweise anfangen, seine Einkäufe mit aufs Band zu räumen oder mit in mein Zeugs reinzuräumen, ja, weil sie das Zeugs unbedingt, aber
Ja, ja.
Das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja.
Es ist nur interessant, wie schnell wieder dieses Verhalten umspringen kann. Ne? Dass man jetzt auf einmal wieder sehr,
zu normal,
sehr merkwürdig angesehen wird, wenn man eine Maske trägt. Vor ein paar Monaten wurde man noch merkwürdig angeschaut, wenn man keine Maske getragen hat. Also wie schnell das sich wieder komplett...
Kam, wo du unterwegs warst.
Ja. Ja, ja, wie sich das wieder komplett umdrehen kann. Ne?
Ja, aber wie gesagt, ich habe da kein Problem mit, wenn ich dann mal, dass ich, wie gesagt, für mich dann in, je nachdem aus der Situation raus entscheide, dass ich mir doch mal eine Maske aufziehe.
Oder ja,
so. Da habe ich jetzt kein Problem mit, wie da mich die Leute, solange mich keiner deswegen anmacht.
Ja, selbst wenn mich einer anmacht, dann mache ich nicht zurück an, sage ich mal. Also,
ja, okay, das ist wieder die andere Sache, aber wie gesagt, solange mich da keiner anmacht, mein Gott, die können doch gucken, wie sie wollen.
Ja, ja, klar. Deswegen. Ja, gut, das zum Thema Maskenpflicht auf der WWDC. Mhm. Gut, dann gab es ja diese Einladung, haben wir aber schon das Datum gesagt, vom 5. bis zum 9. Juni findet das Ganze statt. Und dann gab es ja diese Einladungsgrafik. Und meine Güte, habe ich nur gedacht, Leute, ganz ruhig. Es haben sie sich alle wieder überschlagen und in diese Einladung Dinge reininterpretiert. Das ist ja der Wahnsinn. Und viele Dinge kann man sich natürlich auch irgendwo reininterpretieren und man kann sie sich auch, denke ich, gut vorstellen. Aber wir sollten nochmal auch aus der Vergangenheit gelernt haben. Es gab 2020 und 2021 Einladungen, wo wir ja diese, nicht Emojis, sondern diese, na, jetzt komme ich nicht drauf auf diesen Begriff da. Da haben wir jedenfalls diese Figuren gesehen, diese Comicfiguren. Comicfiguren sind es auch nicht. Mein Gott, jetzt redet er sich wieder um Kopf und Kragen. Jedenfalls Einladungen, wo Personen im Cartoon-Stil abgebildet waren, die eine Brille getragen haben. Bei beiden Einladungen. Und da haben wir auch schon viele rein spekuliert. Ja, jetzt kommt die Apple-Brille. Damals ging es ja noch nicht um das Mixed Reality Headset, sondern wir haben dann auch von diesem Apple Glasses gesprochen. Und beide Jahre, 2020, 2021, wurde da hinein interpretiert, jetzt geht's aber los. Und da war es ja noch viel offensichtlicher, aufgrund, dass dort auch eine Brille gezeigt worden ist. Und da kam auch nichts mit Brille. Da kam einiges, aber keine Brille. Da haben wir nichts von einer Brille gesehen, noch nicht mal irgendwelche Hinweise auf eine Brille. Da wurde kein Wort über eine Brille verloren. Und dieses Jahr interpretiert man ja hinein, dass diese Art Regenbogen in verschiedenen Farben, es sind glaube ich 6 Bögen und man kann auf den ersten Blick hinein interpretieren, wenn man jetzt nicht so tief hineindenkt, das könnte auch ein Regenbogen sein. Mein erster Gedanke war, das ist dieser Regenbogen, der im Apple Park steht, diese Skulptur, dieses Gebäude oder dieses, Skulptur würde ich sagen, in erster Linie. Das war meine erste Verbindung damit. Aber viele haben hineininterpretiert, das ist eine Linse, das ist eine Pancake-Linse.
Ich wollte gerade sagen, das sind Linsen und die Farben sind einfach das Licht, was gebrochen wird.
Ja, kann ja auch alles möglich sein. Aber ich finde natürlich dieser Absolutismus, der da in jede Aussage hineingebracht worden ist, nach dem Motto, das kommt jetzt definitiv. Wir werden auf jeden Fall die Brille sehen. Das finde ich ein bisschen... Ja, finde ich ein bisschen schon ein starker Tobak, sag ich jetzt mal.
Ne? Ja, auch mit den Gerüchten, die es ja gibt, dass gerade, wie gesagt, es keine Brille geben soll auf der WWDC, weil aus den Lieferketten heraus irgendwie jetzt nichts beziehungsweise Negatives dazu kam.
Ja.
Ich bin der Meinung nach wie vor 50-50, ja, ist die Chance.
Ja. Genau.
Das wird jetzt hier so Schrödingers... Keynote werden, ja, müssen wir mal abwarten. Aber wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, wir haben eine relativ gute Chance, dass wir es sehen.
Ja, klar,
haben wir. Auf der WWDC.
Ja.
Ob es dann wirklich so sein wird, wie gesagt, 50-50, das kann nicht, ja. Ich hoffe mal, wir sehen was. Dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest mal relativ groß, dass wir dann auch noch nähere Informationen kriegen, weil in den Sessions dann wahrscheinlich auch was dazukommen wird,
ja,
in Bezug auf Hardware, wie gesagt, beziehungsweise gerade auch Software, beziehungsweise Schnittstellen, welche APIs wird es geben, welche Möglichkeiten hast du als Entwickler halt mit der Brille, wie sieht's da aus, wie leistungsfähig ist sie dann wirklich, wie gesagt, was wird unterstützt und vor allem, mit welchen Ideen hat halt, oder wie stellt sich Apple halt die Entwicklung für die Brille halt vor? Und dass wir dann, wie gesagt, dieses Jahr wahrscheinlich auch dann noch Hardware im Verkauf sehen werden.
Ja.
Klar, wenn wir es nicht sehen auf der WWDC, schließt es das natürlich nicht aus, dass wir nochmal eine extra Vorstellung haben werden. Mhm. Gerade wenn es dieses Jahr noch kommen soll, dann müssten wir auf jeden Fall was sehen. Nur, wie gesagt, um die Entwickler da halt mit reinzuholen, wäre schön, gerade wenn du halt mit der WWDC auch die Möglichkeiten ja zu diesen One-on-One und Q&A-Sessions hast, dass man die Chance dann da halt auch entsprechend nutzt.
Ja,
so aber ist es. Ja, vielleicht muss es ja aber auch gar nicht, oder ist Apple der Meinung, es muss nicht sein, ja, dann wird man es halt nicht sehen, aber ich, wie gesagt, nach wie vor, ich denke mal so 50-50, alle ja, nein, aber
ja, klar. So
definitiv nein, gehe ich mal noch nicht davon aus.
Nein, da gehe ich auch nicht von aus, nur ich wollte so ein bisschen Sand ins Getriebe der Euphorie hineinstreuen, sage ich jetzt mal, weil ja viele schon absolut davon ausgehen, es wird definitiv eine Brille geben, nur weil sie aufgrund dieser Grafik da alles hinein interpretieren, das ist eine Linse, das ist eine Pancake-Linse, tralala. Ja, das kann ja auch alles sein, aber es kann auch nur einfach ein Regenbogen sein, den Apple da abbildet oder sonstige Dinge, weil, wie gesagt, lernt aus der Vergangenheit, lernt aus den anderen Einladungsgrafiken, die es gab, und das hat auch nicht immer das bedeutet, was die Leute da hinein interpretiert haben, ganz klar. Und da hat ja auch Ming-Chi Kuo noch was zu gesagt, wie du es eben auch schon angesprochen hast, diese Lieferkettengeschichte. Da meinte er auch, dass der Produktionsstart erst im Quartal 3 starten soll. Quartal 3 ist natürlich auch lang, es kann natürlich sein Anfang Quartal 3 oder Ende Quartal 3.
Aber Gott, so lang ist es ja noch gar nicht. Wir sind jetzt gerade im zweiten Quartal.
Genau. Und das heißt ja auch,
so lange ist das alles nicht, nur 3 Monate, also so lange ist es ja nicht.
Das heißt ja auch nicht, dass man trotzdem ein Headset vorstellen kann und dass der Verkaufsstart erst, was weiß ich,
Oktober oder wann. Also je nachdem, mit wie viel Stückzahlen Apple rechnet, was sie absetzen können,
ja.
Könnten sie auch noch später anfangen mit der Produktion als Quartal 3, weil wenn sie wirklich sagen, wir wollen oder kämen damit vielleicht erst Ende des Jahres raus. Mein Gott, da würde auch hier, wenn du Ende Q3 Anfang Q4 anfängst, ja, wie gesagt, da fallen dann 100 Stück vielleicht am Tag vom Band. Da kriegst du ja auch schon Stückzahlen zusammen. Es ist halt die Frage, mit wie viel Absatz rechnet Apple, beziehungsweise wie viel Stück kann es, oder wie lange brauchen sie, um halt Menge X zu produzieren. Es kann natürlich auch sein, dass da pro Tag nur eine vom Band fällt, ja.
Naja, okay.
Je nachdem, wie sie halt die Teile mit der Hand klöppeln, ja. Mhm. Aber, mein Gott, die können von mir aus einen Tag vor der Auslieferung mit der Produktion anfangen, wenn sie technisch das in den Griff kriegen, ja. Vielleicht gehen sie auch davon aus, sie verkaufen nur 5 Stück. Ja, man weiß es ja nicht, ja.
Man weiß es nicht, das ist ja das Problem. Man weiß erst ungefähr dann, wenn wir das Produkt sehen, dann kann man ungefähr abschätzen, ob das ein Kassenschlager sein wird oder nicht. Ne? Dann kann man es in etwa abschätzen. Er hat auch seine Zahlen etwas runterkorrigiert. Er hat ja gesagt, wenn die noch dieses Jahr rauskommt, geht er davon aus, dass zwischen 200.000 und 300.000 Einheiten weltweit abgesetzt werden. Das ist natürlich nicht so viel, weil er hat ja schon mal höher gegriffen. Er ging ja schon mal von 1 Million aus. Absatztechnisch, und jetzt ist er ja schon drastisch runtergegangen, liegt natürlich auch daran, dass er ja davon ausgeht, dass es erst sehr spät im Jahr kommt, und dann kann natürlich nicht mehr so ein großer Absatz erfolgen, ganz klar. Aber wie gesagt, man wird sehen.
Man wird es sehen. Ja, wenn wir mal, also, es ist halt wirklich die Frage, ob sie da halt momentan auch so knapp oder gering rangehen, wie damals halt mit dieser 1% Aussage zum iPhone und Smartphone-Anteil.
Ja.
Weil wenn man mal guckt, die PSVR hatte wie viel verkauft in den ersten Jahren? Ich glaube irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen Stück. Jetzt haben wir die zweite, ja, ich weiß gar nicht, wie die zweite sich verkauft, ja. Aber von der ersten wurden ja schon ein paar Millionen Geräte verkauft. Und du hast ja da den Fall, du brauchst ja zum Betrieb noch die PlayStation 4.
Ja.
Und das ist, wie gesagt, ja nur diese Sony-Lösung gewesen. Klar haben wir noch andere Hersteller. Wie gesagt, da kommen ja dann noch die Oculus, also kommen ja alle anderen Brillen im Prinzip auch noch dazu. Und davon halt diese Menge, da bewegen wir uns wahrscheinlich so in der Aussage wie damals zum Verkaufsstart des iPhones. Ich gehe davon aus, dass sich auch das Apple, wie auch immer Headset es genannt wird, ja, besser verkaufen wird als diese kleine Nummer.
Ja,
die Frage ist halt, inwieweit, wie wird Apple halt in den Markt reingehen?
Ja.
Ich denke mal, die werden es wahrscheinlich eher von den Stückzahlen ein bisschen flach halten.
Mhm.
Was ja auch nicht so schlecht ist, wenn das Ding ausverkauft ist direkt, ja, umso besser die Werbung für Apple wieder. Und wie gesagt, Produktionszahlen nach oben, wenn halt die Versorgung mit den Teilen sicher steht, ja, kannst du immer noch ein bisschen nach oben fahren. Das ist jetzt weniger das Problem, aber ich denke mal, die werden mit einer konservativen Schätzung da halt reingehen.
Mhm.
Und ja, da müssen wir einfach mal abwarten, ja, wie letztendlich dann das Gesamtpaket überhaupt aussieht, ja. Gerade auch der Preis, da wird ja so viel drüber spekuliert. Ich habe ja nach wie vor die Hoffnung, dass sie da so eine iPad-Nummer fahren. Wie damals im Vorfeld des iPads sind ja auch Preise gehandelt worden, ja, dann wurde das erste iPad vorgestellt, ja, und wurde ein Preis genannt, wo wir dann auch alle gesagt haben, wow, ja, what the fuck, ja. Ich hoffe mal, vielleicht nicht so extrem wie damals beim iPad, aber dass wir sowas Ähnliches jetzt auch haben bei dem Headset.
Hm.
Und dass, wie gesagt, diese Preise, die ja ausgerufen wurden, bis zu 3.000 Dollar pro Stück, dass das, wie gesagt, so, ja, wirf die Zahl mal raus, wir unterbieten die dann erhärt und dann sind alle glücklich, ja. Dass ja. Das so ein Ding ist, ja.
Obwohl mit dem Preis sind ja die meisten Quellen sich relativ einig. Sie haben sich alle.
Waren so, sie damals beim iPad auch?
Ja, okay. Gut, dass es auf jeden Fall nicht so günstig werden wird, das steht fest.
Ja.
Wenn diese Komponenten alle dort ein Zuhause finden werden in dieser Brille, die bis jetzt gehandelt worden sind, kann es gar nicht so günstig werden, weil das sind ja alles hochwertige Komponenten. Bei den Linsen angefangen, Pancake-Linsen sind relativ teuer, wenn es wirklich welche werden sollen. Die meisten existierenden Brillen, die wir jetzt auf dem Markt haben, haben diese Fresnel oder Fresnel-Linsen drin. Die sind relativ günstig gegenüber den Pancake-Linsen. Also von daher ist ja da schon hochwertige Hardware verbaut.
Ja,
da muss ja ein gewisser Preis da sein. Ja.
Erstens mal das und zweitens, wenn man den Gerüchten glauben kann, die ja sagen, dass man keine Brille drunter tragen kann,
ja.
Sondern man dann, wie gesagt, sich Linsen oder halt entsprechend seiner Sehstärke dann halt erst nochmal Einsätze beziehungsweise Linsen dann dazu entsprechend machen lassen muss, wird es dann nochmal entsprechend teurer, ja.
Ja.
Von daher mal gespannt, wie das sein wird, weil für mich als Brillenträger zum Beispiel da nochmal mit so einem Hassel, du brauchst da spezielle Linsen oder nochmal ein, oder was, nicht Einsätze, aber für deine Sehstärke halt nochmal was für die Brille extra, was du wie auch immer dir irgendwo dann mit den Werten bestellen musst oder nee, da habe ich schon mal gar keinen Bock drauf. Ja, das wäre schon mal ein Grund, warum ich definitiv das Ganze erstmal aussetzen würde. Ja, mache ich sowieso, aber das ist noch ein Grund mehr. Ja, warum?
Ja, ja. Es empfiehlt sich ja, sagen wir mal, fast immer, wenn man nicht absoluter Enthusiast ist und absolut auch, sagen wir mal, das Kleingeld hat, die ersten Generation auszusetzen. Das ist ja eigentlich immer sehr empfehlenswert.
Ja, auf jeden Fall halt mal so die ersten Berichte mal abzuwarten.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal gucken, was
das so macht abgeht. Definitiv immer Sinn. Ja.
Ja.
Aber ist natürlich schwierig, ja. Man sieht es ja auch jedes Mal, ja, wenn irgendwo ein vielversprechendes Spiel vorgestellt wurde und in den Vorverkauf geht, ja, die meisten ordern dann doch schon.
Ja, wobei aber natürlich
man immer kann man sagt, hier, bitte keine Pre-Orders, wartet die Tests ab. Ja.
Du kannst natürlich nicht kein Spiel vom Investment her mit einer Brille vergleichen. Ne? Das sind da so ein bisschen Also jeweils nicht.
Ja, okay, du musst ja eine Relation sehen. Heutzutage ja. Spiele sind ja auch nicht mehr so günstig wie früher mal. Okay, klar, die Preisentwicklung ist jetzt nicht so stark gewesen, gerade über die Jahre jetzt gesehen und die Entwicklung der Studios und AAA, ja, und wie die Budgets da mittlerweile aussehen, ja, da könnten Spiele auch nochmal gerne 10, 20 teurer sein, als du es im Moment draußen am Markt hast. Aber wir haben halt nun mal den Preis, ja, und wie gesagt, im Vorverkauf blind was zu kaufen, für, sagen wir mal, bis zu 99 Euro für eine normale Spielversion, ja, jetzt keine Deluxe Edition oder super inklusive DLC und Season Pass und so ein Scheiß. Manch einer verlangt da ja mittlerweile auch schon Preise in der Größenordnung, ja, da wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, weil, wie gesagt, das Geld raushauen und dann ist es vielleicht doch nicht so dolle, würde ich mir auch zweimal überlegen. Aber es gibt trotzdem genug Leute, die das eiskalt, aber die das trotzdem jedes Mal wieder machen und teilweise hinterher meckern. Aber mein Gott, wenn sie es nicht lernen, lernen sie es halt nicht.
Ja. Naja, klar. Ja, so ist es. Naja, je nachdem, was das Ding, es hängt ja wirklich, das sagen wir aber auch schon jedes Mal, und das sagen ja auch andere Kollegen, je nachdem, was das Ding können wird oder was sie uns damit aufzeigen, was man damit machen kann. Das ist ja der ganz große Knackpunkt. Und es erinnert mich immer mehr an die Apple Watch. Die Apple Watch der ersten Generation, also die allererste Apple Watch. Das ist ja, übrigens, das wird nächstes Jahr schon wieder 10 Jahre her. 2014 wurde sie vorgestellt. Nächstes Jahr feiert das Ding das 10-jährige Jubiläum. Also wahnsinnig, wie die Zeit läuft. 10 Jahre lang Apple Watch. Aber es erinnert mich immer mehr an die erste Apple Watch. Da hat man ja auch gesehen, wie sie sich entwickelt hat und wie sie sich im Markt dann eingegroovt hat und den Use Case für sich entdeckt hat sondern sich mehr oder weniger geschärft hat vom Feature Set her, vom Anwendungsprofil her. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Mixed Reality Headset sich auch dann irgendwie im Markt etablieren wird und einrütteln wird mit Funktionen und mit dem Leistungsumfang. Und das Ding muss ich auch erst im Markt finden und muss auch die Kunden erst finden. Das ist meine Meinung.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein Headset, egal ob es jetzt, wie gesagt, Augmented Reality, Virtual Reality oder Mixed ist, das Killer-Feature nach wie vor halt Spiele sind. Wir hatten ein ähnliches Killer-Feature bei Videokassetten.
Ja.
Was jetzt allerdings keine Spiele waren, sondern was anderes. Mhm. Ja. Mehr so in die Erwachsenenrichtung gehend.
Ja.
Und ohne das hätte sich das auch nicht, oder wäre das jetzt auch von der Adaption so nicht gewesen, beziehungsweise hätte sich diese eine Technik nicht durchgesetzt gegen den, ja, es waren ja im Prinzip, na wohl, es waren eigentlich drei, dann zwei und dann hat man sich auf VHS ja im Prinzip dann eingeschossen.
Ja.
Wie gesagt, für mich ist in der Richtung jetzt das Killer-Feature nach wie vor halt Spiele, ja. Und da wissen wir alle, wie Apple aufgestellt ist, beziehungsweise welche Beziehungen sie zu Spielen haben. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, ja, was Apple sich da vorstellt, ja.
Ja, klar. Anders würde es aussehen, wenn diese Brille sehr, sehr kompakt wäre, wo wir aber sehr weit von entfernt sind. Und wenn man sie so im Alltag einbauen könnte, dass es quasi so, ich sag mal, Vorbild Google Glasses, ne? Das wäre dann ja auch wieder eine ganz andere Richtung. Und es wäre ja auch ein ganz anderes Konzept in dem Sinne. Aber ja, ich glaube,
aber das.
Weil da könnte man eine breitere Masse mit erreichen. Aber solange das so ein großer Klotz wird, sehe ich da als Assistent, als täglichen Assistent, sehe ich da keine.
Ja, die Frage ist halt, was ist großer Klotz? Weil was wir jetzt auch zuletzt gehört haben, ist, dass das Design ja mehr so in Richtung Skibrille gehen soll. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als großen Klotz bezeichnen, sondern ja, nicht so ideal, um halt jetzt draußen unbedingt mit rumzulaufen,
genau.
Ja.
Genau.
Aber sie wäre natürlich, was den Tragekomfort gerade im Vergleich zu den herkömmlichen oder bisherigen Modellen oder angebotenen Geräten betrifft, denke ich mal, immer hätte sie die Nase vorne, um es mal so zu sagen. Aber sie ist natürlich jetzt nichts, was du als ständig auf der Nase irgendwo drauf
hast. So sehe ich, das hättest, wollte ich damit sagen. Also das
wäre nochmal die Frage, je nachdem mit Anwendung etc. Ja, aber da bist du auf jeden Fall auch gut zu erkennen. Aber wenn du jetzt wirklich hier so in die Technik oder in die Richtung gehen würdest, oder das sehr unauffällig wäre, würden wir wieder Diskussionen haben, beziehungsweise eine Problematik haben, gerade wieder jetzt in Bezug auf, wie gesagt, diese Glasshole-Diskussion, die wir hatten halt auch mit Google Glass, beziehungsweise die Problematik, die du hast ja mit den ganzen Trackern im Moment, ja, gerade auch mit den AirTags.
Ja.
Eine ähnliche Diskussion hättest du dann da auch wieder, ja, weil je unauffälliger die Technik ist, je mehr du sie missbrauchen kannst, ja, und umso schwieriger wird's halt, ja. Deswegen ist, denke ich mal, irgendwo sowas Offensichtliches oder auf jeden Fall nach außen Erkennbares nicht schlecht, ja. Gerade wenn man halt draußen mit so einem Ding unterwegs ist.
Ja, das ist durchaus ein Argument. Aber wenn ich unauffällige Bilder machen möchte, dann gibt es genügend andere Kameralösungen am Markt, wo ich mir das Ding an die Baseballkappe hängen kann, an den Baseballkappenschirm hängen kann, ohne dass es wer sieht und durch die Gegend laufen kann und Bilder machen kann. Also diese Spycam-Geschichte.
Ja, mein Gott. Gerade in dem Bereich hast du doch heute schon die Möglichkeit, aber das ist ja das, was wir schon angesprochen hatten, auch gerade im AirTags. Es ist ja die Problematik hast du ja nicht erst seit den AirTags, sondern eben. Es gab ja schon andere Produkte, die schon viel früher auf dem Markt waren, die du ja genauso benutzen konntest.
Ja, oder?
Es war vielleicht nicht ganz so einfach, weil du das halt nicht ins OS integriert hattest, sondern musstest halt auf andere Apps noch zugreifen oder nutzen. Jetzt, wie gesagt, ist es halt wesentlich einfacher von der Anwendung her, wird natürlich dann auch entsprechend missbraucht. Mhm. Die Problematik hattest du ja dann auch, wie gesagt, da kamen ja auch einige gerade dann, ja, zwei, drei Apps auf die Google Glass, ja, die dann auch nicht so ohne waren, beziehungsweise vom Anwendungsfall her halt. deswegen mal gucken, was es letztendlich sein wird. Klar, je kleiner die Technik wird, ja, umso größer werden dann halt auch die Anforderungen an Nutzer beziehungsweise Hersteller, um halt sicherzustellen, dass halt kein Missbrauch damit betrieben wird. Ja, die Diskussionen hatten wir, wie gesagt, bei Google Glass, die haben wir seit Jahren bei Drohnen. Haben wir jetzt auch gerade mit der Gesetzgebung, war das letztes oder vorletztes Jahr in Bezug auf mit Smartphones unter den Rock fotografieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, die Gesetzgebung, die sie dazu gemacht hat. Da wurde ja verschärft, ja. Wie gesagt, wir haben ja die Diskussion, ja, und die Gesetzgebung mittlerweile oder das Bewusstsein mittlerweile, wie gesagt, ist ja da. Wie gesagt, die Technik ist uns ja teilweise immer mal so einen Sprung voraus. Und da muss man halt jetzt wirklich gucken. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir technisch aktuell schon so weit sind, dass wir gerade mit einer technischen Lösung, die halt dann auch wieder besser, ja, und anders umgesetzt wird als Google Glass, ja. Wobei das ja auch für mich eigentlich relativ offensichtlich war, dass du da was hast. Ja, es war ja an der Brille dran und
ja, klar.
Wie gesagt, nicht integriert.
Ja, ja.
Dass man da natürlich aufpassen muss, wie gesagt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Wir sind jetzt noch nicht, alle meiner Meinung nach sind wir jetzt noch nicht so weit. Aber, und das hast du ja, eine ähnliche Situation jetzt gerade schon im Wintersport. Es gibt ja 3, 4 ernstzunehmende Anbieter in dem Bereich, die ja bereits schon in Skibrillen integriert solche Angebote haben, ja, die ja schon im Markt verfügbar sind. Ich denke, das ist den meisten oder vielen noch nicht bewusst, dass die Technik da draußen unterwegs sein kann. Da werden ja dann, wie gesagt, auch Abfahrten gefilmt, fotografiert. Ja, in der Regel ist es ja eigentlich dazu gedacht, dass du halt deine Daten, wie gesagt, in der Brille halt dann abrufbereit hast, wie Geschwindigkeit, ja, etc., Pistenverhalten, eventuell auch GPS und so ein Kram. Aber die Technik ist ja schon da. Und ich, wie gesagt, die ist auf Pisten auch schon unterwegs. Und ich glaube nicht, dass der Großteil der Skifahrer, die da unterwegs sind, sich bewusst sind, dass vielleicht einer unter den tausend, die da unterwegs sind, mit so einem Ding unterwegs ist.
Das kann durchaus
sein. Weil wenn du die Marke nicht kennst, und die machen ja normalerweise auf den Bändern ja, stehen ja die Logos dann drauf, aber die meisten dürfte es nicht bekannt sein und damit auch so auf den ersten Blick nicht ersichtlich sein, dass da halt so ein Ding unterwegs oder jemand mit sowas unterwegs ist.
Ja, klar. Das ist richtig. Das liegt dann aber an der Marktdurchdringung von dem Produkt. Wenn das Ding etabliert im Markt ist, dann werden es wahrscheinlich auch die meisten
an dem Bewusstsein,
Skifahrer kennen. Das ist so richtig. Oder je nachdem, wie tief man auch in seinem Hobby drinsteckt. Wenn jetzt so ein Gelegenheits-Skifahrer unterwegs ist, der wird das wahrscheinlich nicht kennen. Aber wenn da so ein Freak unterwegs ist, der wird wahrscheinlich schon wissen, was los ist. Ne? Aber es ist ja in jedem Hobby so. Ja, das ist ganz klar.
Ja, klar.
Gut, wie gesagt,
WWDC.
WWDC, es gab aber auch noch so ein Skepsis-Bericht von der New York Times. Angeblich haben sich intern einige Manager dazu sehr bedeckt gehalten oder eine große Skepsis an den Tag gelegt zum Thema Brille. Es gab da wohl auch eine interne Präsentation, wo 100 Apple-Manager dran teilgenommen haben und unterm Strich konnte man von einigen hören, naja, so der Knalleffekt ist ausgeblieben, so der iPhone-Moment ist ausgeblieben, auch halt wie gesagt intern bei den Mitarbeitern. Und letztendlich scheint wohl so der nach wie vor so der treibende Keil zu sein, der Tim Cook und der Jeff Williams, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und das hat sich jetzt auch nochmal so ein bisschen bestätigt aus der aktuellen Berichtesituation oder aus der aktuellen Informationslage heraus, dass Tim Cook wohl sehr, sehr stark pusht und jetzt endlich das Ding an den Start bringen will, obwohl es wie gesagt intern sehr viele Mitarbeiter gibt, die angeblich ja eine große Portion Skepsis haben. Das hat sich dann allerdings in den letzten Tagen nochmal so ein bisschen relativiert. Ja,
wobei, wie willst du nochmal jemals deinen iPhone-Moment haben?
Ja, das ist ja schwierig.
Wie soll das funktionieren?
Ja, das ist ja schwierig.
Klar kannst du sagen, oh, wir hatten schon Smartphones, ja, bevor das iPhone kam. Wir hatten aber kein Smartphone in der Art wie ein iPhone, das man wirklich gerade als großer Hersteller gesagt hast, ja, du verzichtest komplett auf die Tastatur und hast nur ein Display und wie gesagt, dann damals ja noch den Home-Button.
Ja.
Sowas hattest du ja nicht, ja.
Ja, klar.
Damit wurde das Smartphone ja im Prinzip wirklich, gerade von dem, was es kann und wie universell es einsetzbar ist, ja, nochmal neu erfunden. Das kannst du natürlich jetzt mit einer AR, VR Mixed, kannst du das so nicht machen, weil die Technik im Prinzip ja schon da ist. Die kennen wir schon seit Jahren. Ja, es gibt Firmen, die seit Jahren so Geräte ja schon auf dem Markt haben. Das Einzige wäre in dem Fall, dass du wirklich sagst, okay, die sieht halt aus wie eine normale Brille und fällt nicht auf.
Ja,
die Technik ist mittlerweile so klein geschrumpft, ja,
ja.
Dass du dann da deinen Wow-Moment hast,
ja, aber
dass
da
die Technik quasi unsichtbar,
ja,
dass die Technik quasi unsichtbar wird.
Ja.
Aber ansonsten kannst du jetzt momentan nur an der Miniaturisierung arbeiten, am Design arbeiten und vor allem an der Software und an dem Anwendungsfall arbeiten.
Ja.
Und dass man da vielleicht den einen oder anderen nicht mit überzeugen kann, weil viele dann doch nur auf die Hardware gucken oder auf die Optik der Hardware oder auf die Größe der Hardware, okay, klar, ist einfach so. Aber dann ist halt wirklich die Frage, was kann das Ding, was oder wie soll es oder welchen Nutzen bringt das Ding und wie nimmt es der Markt dann an? Und um das rauszufinden, musst du es halt einfach bringen. Ja.
Das ist richtig. Und ich meine, du musst halt erstmal eine Version 1 bringen, um das Ding weiterentwickeln zu können. Ist auch ganz klar, Produkte entwickeln sich evolutionär. das beste Beispiel, ich sag's ja nochmal, Apple Watch. Wenn ich mir die allererste Apple Watch anschaue und schaue mir jetzt die aktuelle Apple Watch Series 8 an oder die Ultra an, dann sind da schon sehr große Entwicklungsschritte. Auch wenn das Ding sich in der letzten Zeit immer weniger entwickelt hat vom Leistungsumfang, aber so die ersten Jahre, was da an Sensoren dazugekommen ist, was da an Performance hinzugekommen ist, das war schon enorm. So die ersten Apple Watch Generationen, auch wenn man jetzt wirklich auf einer kleinen Durststrecke ist, was so die Innovation beanlangt. Aber trotzdem, und das Gleiche wird auch, denke ich, mit dem Headset passieren. Das Ding wird sich halt entwickeln und sie müssen natürlich erstmal mit einem Produkt an den Start kommen. Und du hast recht, so ein iPhone ist auch ein ganz anderer Use Case. Das ist ein persönliches Gerät, was ich dementsprechend meistens immer dabei habe und das bedient auch eine ganz andere Zielgruppe. Und es bedient auch eine viel breitere Zielgruppe, auch schon vom Start an her.
Auch vom Anwendungsfall her. Du hast da ganz, das ist ja im Prinzip wirklich das, ja, wo viele drüber lächeln. Du hast einen Computer in deiner Hosentasche.
Ja,
in deiner Handtasche, egal wo, in der Hemdtasche, ja, ist wurscht. Du hast deinen Computer dabei, ja. Und das ist ja nicht nur telefonieren, ja, oder deine E-Mails mal checken oder mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben, sondern alles andere, ja, vom Banking, ja, von YouTube über Banking, ja, bis zu Geschäfts-Apps, ja, oder Firmen-Apps, ja, für deinen Job, ist das ja im Prinzip alles, ja.
So ist es.
Und, entsprechend eingeschränkt ist halt auch wieder so eine AR-VR-Brille, ja, weil klar kannst du da auch mehr machen als nur Videos gucken. Aber ja, es ist halt weder so einfach, überall mit hinzunehmen, noch so flexibel wie ein Smartphone.
Genau.
Weil willst du über deine VR-Brille Banking machen? Ja, weiß ich jetzt nicht, ja. Willst du darüber WhatsApp-Nachrichten schreiben? Wieso sollte ich das machen, ja, wenn ich es über mein Smartphone so oder über mein iPhone so einfach machen kann, ja. Deswegen, ja, das Ding stirbt mit der Anwendung. Und dazu haben wir im Prinzip noch gar nichts gehört.
Ja, und deswegen kann es nach meiner Meinung auch nicht bei der Generation 1 diesen iPhone-Moment auslösen. Das ist schwer möglich.
Ja, schwer. Es kann sein,
ja,
gerade wenn sie halt viel besser oder viel mehr bietet, als wir es bisher von solchen Angeboten gewohnt sind. Aber das ist ja das, was wir seit Monaten sagen. Ja, das muss Apple erstmal zeigen.
So ist es. Und mit dem iPhone hast du ja, ich wiederhole mich, aber es ist so, du hast ja eine ganz, ganz, ganz breite Gruppe von Anwendern angesprochen. Und was mit dem Headset logischerweise und natürlicherweise wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, jedenfalls nicht bei Generation 1. Ja, und ob jetzt dieser Bericht wirklich so, wie soll ich sagen, ob der Bericht jetzt nicht vielleicht ein bisschen ausgeschmückt worden ist und nicht vielleicht ein wenig dramatisiert worden ist in irgendeiner Weise, da setze ich jetzt auch mal ein großes Fragezeichen dahinter, weil nach dem ersten Bericht gab es dann nochmal so ein paar kleinere Ergänzungen dazu, dass die größte Skepsis von ehemaligen Apple-Mitarbeitern gekommen ist und dass die Leute, die immer noch bei Apple tätig sind, zwar auch Skepsis geäußert haben, aber nicht in dem Umfang und nicht in dieser Masse, wie es im ersten Bericht drin stand. Also es hat sich alles so ein bisschen relativiert. Und dass vielleicht ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter eher zu Skepsis neigt als ein aktueller Apple-Mitarbeiter, das liegt ja auch irgendwo so ein bisschen in der Natur der Sache, sage ich jetzt mal vorsichtig. Sind vielleicht auch ein paar Mitarbeiter dabei, die nicht unbedingt im Guten sich getrennt haben oder so ein bisschen, ja, wo es ein bisschen Zwist gab oder Streitigkeiten gab etc. Keine Ahnung, aber jedenfalls
die es vielleicht auch mit dem Abstand nicht mehr bei Apple zu sein vielleicht auch einfach ein bisschen differenzierter sehen.
Kann auch
das
sein.
Kann ja, das, wie gesagt, das kann ja auch sein, dass man da nicht so die Apple-Brille auf hat,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Und da so ein bisschen rosarot durch die Welt geht, sondern wie gesagt, dass er von außen halt auch mit einem anderen Blick sehen kann.
Ja.
Wobei immer die Frage ist, haben diese externen Mitarbeiter den aktuellen Kenntnisstand? Wann haben sie das Unternehmen verlassen?
Genau. Ja,
mit welchem Stand in Bezug auf die Entwicklung oder auf welchen Stand nehmen sie halt Bezug? Das ist halt immer die Frage, ja. Und wir können hier noch eine Stunde über die Brille reden.
Ja,
da findet sich immer noch was. Wie gesagt, es fällt halt einfach mit der Anwendung.
Genau.
Und das, was man ja eigentlich so intern die letzten Wochen oder Monate ja immer wieder gehört hat, ist, dass ja gerade das Team, was an der Entwicklung an der Brille ja dran ist, gerne warten würde, ja, weil sie davon ausgehen, dass die nächsten Jahre die Technik halt weiter so schrumpft, dass du halt dieser Vorstellung einer Brille halt näher kommst als das, was wir aktuell haben. Ja, und wenn man sich mal so die Quest Pro zum Beispiel anguckt, und das würde ich eigentlich so im Vergleich eher sehen zur Apple jetzt als die Quest. Wie gesagt, die Quest Pro, die hat ja zum Einstieg 1800 gekostet. Die sind jetzt gerade, weil sie auch nicht so viel verkauft haben davon, oder höchstwahrscheinlich nicht so viel verkauft haben davon, ja runter auf 1200 gegangen, trotz der Inflation, die wir haben, trotz der Währungsproblematik, die wir haben zum Dollar, sind sie, wie gesagt, so massiv mit dem Preis runtergegangen. Und so viel ich das verfolgt habe, ja, sind die Verkaufszahlen mit dem, was man halt so auch gerüchteweise hören kann, ja, nicht so stark gestiegen, ja, wie es die Preissenkung gleich vermutet hat vermuten hätte lassen können dürfen, so in die Richtung, ja. Und das ist ja jetzt auch noch ein Stück weit weg von dem, was man sich unter der Brille halt vorstellt, ja. Das Ding sitzt zwar auch auf der Nase, aber es ist ja immer noch relativ groß, ja. Wobei das meiner Meinung nach schon ein Schritt in die richtige Richtung ist für so ein Headset.
Mhm. Ja,
aber der Anwendungsfall für die Meta Pro ist ja eigentlich auch wieder nicht unbedingt das, was wir uns ja oder was wir von Apple erwarten, ja, von daher.
Das ist ja nochmal eine ganz andere
Baustelle. Was mich mal interessieren würde, ist, ob Apple sich unter Druck sieht mit ihrer Brille wegen der Preissenkung von Meta.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil wenn jetzt auch wirklich diese ganzen Gerüchte so stimmen, was da an Technik drinstecken soll, alle hängen sich ja im Moment wirklich an dieser Pancake-Technik auf, und das soll ja wirklich technologisch gesehen nochmal ein Riesenunterschied sein zu diesen sehr schnell Linsen, dann wird es hardware-technisch nochmal ein ganz anderer Schnack sein als das, was wir bisher auf dem Markt haben. Wenn diese ganzen Gerüchte stimmen, ja, wie gesagt, vom SoC angefangen bis hin zur Pancake-Linse, soll das ja alles nochmal eine ganz andere Liga sein, angeblich. Keine Ahnung. Aber wir werden es sehen oder auch nicht, je nachdem. Bloß eins kann ich mir wirklich schon vorstellen, dass Tim Cook jetzt wirklich pusht und Druck macht. Ich habe so wirklich das Gefühl, was ich so auch aus den ganzen Berichten herauslese, und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass er wirklich nach wie vor versucht, so seinen ikonischen Moment zu zementieren und zu etablieren in der Apple-Geschichte.
Habt ihr da letzte Folge drüber gesprochen?
Ja, das sehe ich aber nach wie vor so. Weil ich meine, keine Frage, er hat Apple wahnsinnig nach vorne gebracht, was die wirtschaftliche Situation beanlangt und was die Zahlen beanlangt. Er ist aber jetzt nicht derjenige, der Apple ikonisch geprägt hat. Ist meine Meinung. Er ist ein wahnsinnig klar, guter Zahlenmensch und ein wahnsinnig guter wirtschaftlicher Voranbringer, und er hat das Unternehmen wirklich nach vorne gebracht. Riesen Respekt dafür. Aber wenn ich jetzt irgendjemanden auf der Straße frage, der jetzt nicht so tief im IT-Thema drin ist oder im Apple-Thema drin ist, wen verbindest du mit Apple? Dann kommt als erstes Steve Jobs. Die wenigsten Leute
sagen. Wer sonst ist bitte Apple?
Ja,
also ganz so ist normal.
Es. Ja, das heißt nicht.
Wer ist denn bitte Microsoft?
Das ist Bill Gates, klar.
Ja,
ja, klar.
Wen hatten wir denn nach alles? Ja, oder wen haben wir denn aktuell? Ja, wer ist Google?
Ja, aber ich denke trotzdem versucht Tim Cook sich.
Oder wer, noch, okay, wer ist Facebook? Ja, aber da sind wir noch zu jung mit Facebook. Aber
sich da als Ikone oder als einer der ikonischen CEOs zu zementieren, zu etablieren, zu manifestieren, wie man es auch nennen mag. Ich denke, das ist auch sein Ansinnen oder eines seiner Ansinnen, sich jetzt mit diesem Ding zu etablieren. Ist meine Meinung.
Ich bin nach wie vor nicht überzeugt von. Also ich glaube schon, dass er pusht, aber eher unter dem Aspekt, ja, wir arbeiten jetzt seit gefühlt 100 Jahren an dem Produkt und entweder wir machen das jetzt oder wir lassen es, ja. Und mit dem ganzen Geld, was da wahrscheinlich in die Entwicklung gegangen ist, sagt er, ja, dann machen wir das jetzt. Und wir haben jetzt keine weiteren 5 Jahre Zeit, um zu warten, bis ihr die Technik kriegt, die ihr gerne hättet. Weil in 5 Jahren, ja, sagt er dann, ja, wir warten nochmal 5 Jahre, ja, weil die Technik in 5 Jahren dann nochmal weiter ist. Und dann kriegen wir es vielleicht in eine Kontaktlinse, ja, wobei das wäre für mich auch wieder kein Thema, weil ich keine Kontaktlinsen will auf meinem Auge, ja. Aber wie gesagt, wo willst du dann aufhören? Ja, also irgendwann wie gesagt, da war Steve Jobs gefragt, da ist jetzt Tim Cook gefragt, da war Jimmy Ive früher gefragt, ja. Irgendwann ist es soweit, ja, wo du dann einfach sagen musst, nee, sorry, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir das Ding. Wir warten jetzt nicht nur 5 Jahre, ja, bis die Technik dann so weit ist, dass wir das alles in ein Brillengehäuse reinkriegen, ja. Wie gesagt, das Ding optisch null auffällt, wenn du es auf der Nase hast, sondern wir machen das jetzt.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, dass er da sein Produkt jetzt haben will, ja, mit dem er sich dann im Apple-Firmament verewigen kann.
Das
schätze ich ihn nicht ein.
Dazu kenne ich ihn logischerweise zu wenig oder gar nicht.
Ja, ja, alle. Ja.
Alle nicht,
wie gesagt, so schätze ich ihn einfach nicht ein.
Um das jetzt so zu sehen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der das wirklich so getrieben ist, ob der jetzt wirklich so egomanisch getrieben ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nach außen wirkt er natürlich nicht so. Er wirkt nach außen immer sehr zurückhaltend, sehr bescheiden etc. Und von der Präsentationsweise her ja auch relativ bedeckt, sagen wir es mal so. Hm. Aber könnte natürlich trotzdem der Fall sein, dass er ein ikonisches Produkt
Ja, klar, ich würde das gerne mit, aber ich denke nicht, wie gesagt, dass er so der Typ ist, der da wirklich auf Biegen und Brechen jetzt.
Ja.
Ja.
Gut, egal.
Egal, ist ein Handkäse, wie es so schön heißt, aber ja. Ich wollte gerade fragen, haben wir eigentlich noch andere Themen?
Wir haben noch eine kleine Sache, was man aus dem New York Times Bericht herauslesen konnte. Johnny Ive hatte auch schon die Finger im Spiel bei der Brille und es gab ein Präsentationsvideo.
Oh, welche Überraschung.
Es gab ein Präsentationsvideo, was intern vorgestellt worden ist, wo er eine Brille auf hat und wo er das Thema Co-Präsenz zeigt. Das bedeutet, er ist in New York oder ich glaube, es war New York und sieht dort sein Umfeld über Kamera. Ein Partner ist jetzt in London und sieht in der Brille das, was Johnny Ive in New York sieht. Das war diese Co-Präsenz-Präsentation sozusagen. Und ja, das Video ist mindestens schon 5 Jahre alt und die Idee ist auch schon mindestens 5 Jahre alt. Man hat ja von mindestens gesprochen, genaue Zeitrahmen wurden nicht genannt.
Die Idee ist so alt wie die erste VR-Brille.
Ja, klar.
Das ist ja auch mit ein Verkaufsargument oder mit ein Produktmerkmal, das Meta ja versucht hat, mit ihrer Quest Pro auch zu drücken.
Ja.
Oder zu pushen, ist halt dieses versetzte Zusammenarbeiten in VR.
Ja.
Plus alle anderen Themen auch noch. Ja, wenn, du kannst ja bei Gelegenheit ja mal die Pro-Seite durchlesen oder angucken zur Quest. Da ist das mit unter anderem ein Punkt. Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt nichts speziell Neues. Vor allem ist es, wie gesagt, ein Thema seit der ersten VR-Brille. Oder sagen wir mal, außer dem Gaming, ja, mit einer der Punkte, die man ja versucht hat, gerade mit den Mixed Reality Headsets und auch mit der HoloLens damals, Microsoft, wo man das ja mit versucht hat, auch nochmal dem Anwender schmackhaft zu machen.
Ja, klar. Bei Microsoft hat es ja auch nur so einen praktischen Aspekt gehabt. Da gab es ja auch viele Demo-Videos, wo ein Techniker mit der Brille vor irgendeinem Konstrukt sitzt, vor irgendeinem Motor sitzt und ein anderer Techniker saß remote und konnte dem Techniker dann Anweisungen geben, der halt vor Ort saß. Dann nimmst du jetzt Schraube B5 und ziehst die dreimal an und man hat dann quasi einen entfernten Assistenten oder es wurde.
Genau, du hast so einen Live-Operator noch.
Genau.
In der Regel hast du ja dann eigentlich deine Handbücher, die du da virtuell auch mit Hinweisen und Highlighten von den betroffenen Teilen halt anzeigen kannst. Und das finde ich eigentlich gerade im jetzt handwerklichen Umfeld eigentlich sehr geil, gerade bei neuen Sachen, wo du vielleicht in Handbüchern rumwälzt und du hast dann, wie gesagt, die Hände frei zum Arbeiten und kannst dann in deinem virtuellen Umfeld auf die Informationen zugreifen und kriegst unterstützt noch Anweisungen beziehungsweise Hinweise drauf, ja.
Genau.
Dieses Teil A ist jetzt bei dir, vor dir genau da und das machst du nochmal mit einer farblichen Markierung, hebst du das in deinem Bild, nicht Live-Bild-Kamera, sondern in deinem Sichtfeld auf, wie gesagt, projiziert nochmal wirklich hervor. Und das sind halt so Anwendungsfälle, wie gesagt, das ist jetzt auch nichts unbedingt ja für mich hier zu Hause für eine IKEA-Aufbauanleitung. aber ja, warum nicht? Ja, ja, ich könnte von mir aus IKEA gerne anbieten, ja. Als App. Warum nicht? Aber das sind halt so geile Anwendungsfälle, ja, die mir damals gerade beim Vorstellen oder bei den Demos für die HoloLens halt schon, die fand ich schon geil.
Klar, auf jeden Fall. Und natürlich könnte es irgendwie mal ein Anwendungsfall werden, wenn die Dinger wirklich im Markt gegriffen haben und auch eine gewisse kritische Masse überschritten haben, also sehr viele Kunden mit so einer Brille unterwegs sind, dann können solche Anwendungen natürlich Realität werden, dass IKEA dann seine Aufbauanleitung in Form einer Anleitung in der Brille dir präsentiert und dass du das Regal so und so aufbauen musst und die Schraube 2 nehmen musst. Und
ja, oder wie gesagt, Bosch verkauft dir eine App für Zylinderkopfwechsel bei einem für deinen Porsche, den du zu Hause stehen hast.
Das wird jetzt schon ein bisschen, geht es schon ein bisschen in einen sehr ambitionierten Bereich hinein.
Wie manche iFixit-Anleitung, ja.
Ja, also ich sehe ja diese IKEA-Anleitung als realistisch an, weil man die Dinger ja auch üblicherweise schon so zusammenbaut mit einer Papieranleitung. Und die wenigsten, sagen wir es mal so, wechseln selbst ihre Zylinderkopfdichtung. Das ist doch auch ein sehr
kleiner. Ja, das war jetzt, wie gesagt, auch mal so ein bisschen übertrieben, aber das wären so Sachen, die vielleicht dann, vor allem irgendwann, ja, hast du das Problem mit der Zylinderkopfdichtung ja sowieso nicht mehr.
Ja.
Weil welcher Elektromotor hat eine Zylinderkopfdichtung, ja?
Es wird ja immer noch Oldtimer-Fans geben und irgendwann sind das ja Oldtimer.
Ja, und außerdem dank E-Fuels fahren wir ja wahrscheinlich bis 2300 noch mit Autos, also mit Verbrennern, ja.
Ja, ob das jetzt positiv ist oder negativ, da kann man jetzt auch wahrlich drüber diskutieren und drüber streiten. Aber okay, das ist nochmal eine ganz andere Sache.
Ja.
Wir wollen jetzt nicht in das Thema Auto abgleiten.
Nee,
ich gelernt habe, da gibt es dann immer sehr viele negative Zuschriften, weil doch einige Zuhörer und Zuhörerinnen meine Meinung nicht so teilen. Müssen sie ja auch nicht, keine ja. Frage, müssen sie auch nicht.
Ja, aber apropos Autos,
ja.
Wären wir jetzt mit dem Thema soweit
Das durch, ist nicht so dein Leib- und Magenthema, die Brille, ich weiß.
Nee, wir haben jetzt eine Stunde schon drüber gesprochen.
Haben wir das? Ja. Okay. Ja, du, wenn ich mir so den Medienspiegel anschaue von allen anderen, die jetzt in den letzten Tagen nach dieser Einladung ihre Thesen rausgedonnert haben, die haben also...
Ja, wobei der Bezug ist ja wirklich nicht schlecht mit den Linsen, gerade wenn du dir halt auch mal... Da passt eigentlich auch wieder die Metaseite gut dazu, weil die nämlich mit einem ähnlichen Bild halt auf die Pentek-Linsen bei sich halt Bezug nehmen. Also von daher, der Bezug ist gar nicht so schlecht.
Ich finde das ja auch alles nachvollziehbar, keine Frage. Aber ich finde, dass 99% dieser Berichterstattung so diesen absoluten Punkt drin haben, das wird auf jeden Fall kommen. Keiner sieht es so ein bisschen skeptisch und bringt auch so diese Kontraseite rein.
Ne? Vielleicht sind es auch neue Bänder für die Apple Watch.
Ja gut, das wäre ein bisschen sehr profan, aber ich glaube auch, Apple denkt viel, viel simpler bei diesen Einladungsgrafiken, als wir uns das hier so vorstellen.
Wahrscheinlich sagen die irgendeinem Azubi, mach mal was.
Naja, ob das
und jetzt der kommt dann mit dem Zeugs.
Ja, letztendlich ist es vielleicht wirklich nur die Grafik von dieser Skulptur, von diesem Regenbogen, der im Apple Park steht. Vielleicht ist es nicht mehr und auch nicht weniger, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Und ich glaube, es wurde ja auch niemals offiziell der Gedanke hinter so einer Einladungsgrafik von Apple aufgelöst. Da gab es ja niemals Statements zu. Bisher, meiner Meinung.
Ne? Wüsste ich jetzt so auch nicht.
Genau.
Ja. Es war halt immer nur hinterher, wo man dann mit der abgeschlossenen Präsentation oder WWDC dann gesagt hat, okay, das hat sich darauf bezogen. Oder so.
Ja, aber Apple hat da niemals was dazu gesagt.
Wüsste ich jetzt nicht, ja.
Also nicht, dass ich es jetzt mitbekommen hätte. Und ich glaube, hätte Apple da jemals was zu gesagt, hätte das medial auch mich erreicht. Das Ganze, also, na gut. Aber gut, lass uns dann doch mal über vielleicht andere Dinge sprechen, die auf der WWDC kommen können.
Genau, weil du Auto angesprochen hattest. Ein kleines Autothema fällt mir gerade noch ein. Haben wir jetzt hier nicht auf der Agenda stehen, aber ich spreche es trotzdem kurz mal an. GM will bei ihren in Zukunft erscheinenden Elektrofahrzeugen auf die Unterstützung von Apple CarPlay und Android Auto verzichten, auf eine eigene Lösung setzen, die sie in Zusammenarbeit mit Google entwickelt haben. Fahrzeuge, die aktuell halt beides unterstützen, wird es auch in Zukunft weiterhin so sein. Aber wie gesagt, gerade alle neuen Elektrofahrzeuge von GM sollen in Zukunft dann halt auf die eigene Entwicklung setzen. Kann man machen, ja. Nur gerade mit dem, was ja Apple in Bezug auf CarPlay alles angekündigt hatte und da kommen soll, wo es ja auch schon die ersten Fahrzeughersteller gab, die gesagt haben, okay, gucken wir uns mal an, beziehungsweise wollen wir entsprechend unterstützen, fand ich das jetzt schon auch wieder eine interessante News, dass GM da gerade einen anderen Weg geht, vor allem in Zusammenarbeit dann mit Google. Also du kriegst ja im Prinzip dann doch wieder ein Android-Auto, nur halt wahrscheinlich mit einer GM-Skin.
Mhm. Okay.
Ja, vor allem sie wollen oder sie erhoffen sich davon mehr Daten, ja, was sonst, und die bessere Umsetzung von eventuell Serviceangeboten, ja, wahrscheinlich schon kostenpflichtige Abos und so ein Kram, würde ich jetzt mal drauf tippen, dass es darauf hinauslaufen soll. So Bestrebungen hatten in der Vergangenheit ja auch schon mal, ja, hatten wir ja auch schon bei deutschen Automobilherstellern, die überlegt hatten, so Angebote wie Apple CarPlay zum Beispiel hinter eine Paywall zu stecken.
Ja.
Muss man mal gucken, wie GM sich das in Zukunft vorstellt, aber ja, wie gesagt, die erhoffen sich zumindest mal mehr Daten von ihren Nutzern.
Daten ist das neue Gold. Das wissen wir ja schon lange.
Ja.
Was werden wir noch auf der WWDC sehen? Ich glaube, das hängt auch viel davon ab, ob die Brille kommt oder nicht. Weil wenn die Brille kommen sollte,
überschattet die alles. Ja.
Wenn die Brille kommen sollte, wird alles andere wahrscheinlich in den Hintergrund geraten. Oder wir hoffen es mal, dass es dann auch in den Hintergrund gerät und dass es nicht langweilig wird. Ich denke, so ein Mac Pro könnte kommen, wenn die Brille nicht kommt. Keine Frage.
Ja.
Kommt die Brille? Ob dann noch der Mac Pro Platz genug findet?
Ein Thema dafür? Ist genau.
Ist fraglich. Es könnte natürlich auch sein, ich meine, es ist der 5. Juni, dass wir noch vorher ein Event sehen werden, wo jetzt zum Beispiel der Mac Pro kommt, wo jetzt zum Beispiel ein MacBook Air 15 Zoll vorgestellt wird, dass diese beiden Produkte auf einem Event vorgestellt werden. Weil das war ja auch schon lange in der Diskussion, 15 Zoll MacBook Air. April war ja da mal angedacht worden, hat sich dann aber auch wieder verworfen. Es wurde ja auch viel, ja, terminlich gesehen, verschoben, jedenfalls in der Gerüchteküche verschoben. Das ist halt die Frage. Ob jetzt zum Beispiel auch ein neues Display kommt, ist auch die Frage. Das hast du ja noch reingeschrieben. Da gab es auch die Gerüchte, dass das sich auch verschieben wird. Würde natürlich Sinn ergeben, zusammen mit dem Mac Pro auch ein aktuelles Display rauszubringen. Das ist richtig, weil das aktuelle Pro-Display XDR
würde ich schon anbieten.
Schon 4 Jahre alt oder 2019, also wird bald 4 Jahre.
Ja, wobei in dem Bereich ist da so viel Entwicklung in diesem, gerade auch für Beruf zu benutzende oder geeignete Displays, ist da so viel Bewegung im Markt?
Ich glaube
allgemein nicht.
Man könnte das Gerät, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen günstiger gestalten. Vielleicht diese ganze Geschichte mit dem separaten Standfuß mal überdenken.
Das wäre ja schon eine Sache, wenn du sagst, in Zukunft ist der Fuß mit drin.
Das wäre natürlich schon eine Riesenpreissenkung letztendlich, weil der Fuß kostet ein Tausender. Ne? Also,
Da hättest du auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt auf dem Papier erstmal nicht, aber wie gesagt, der Fuß ist halt mit drin, hätte es ja im Prinzip schon mal eine Preisreduktion um den Preis vom Fuß.
Genau.
Ja, den Apple ja auch keine 1.000 kostet.
Genau.
Das mal dahingestellt. Da könnte man was machen. Ja, wenn du sagst, okay, sowas mal als Update, auch wenn es da wahrscheinlich einige dann auch wieder ärgert, ja, die sich schon den Fuß mitgekauft haben. Ja,
mein Gott.
Aber es ist ja mittlerweile auch schon wieder 4 Jahre. Also.
Genau. Und ja, das Gerät ist halt er hat halt 90 Hertz, man könnte auf die 120 gehen, die bei Apple ja mittlerweile.
Technisch ein bisschen was updatet.
Dass man da so ein bisschen die Specs updatet, da wäre einiges möglich. Das Ding hat immer noch keine eingebaute Webcam drin. Da könnte man vielleicht
braucht man dann jetzt auch nicht unbedingt in dem Display, gerade wenn man mal guckt, in welchem Umfeld das eingesetzt wird.
Ja,
okay. Müsste man Okay, klar, du hast ja sowieso schon genug Kameras wahrscheinlich in dem Umfeld oder Smartphones im Einsatz.
Ja.
Da macht eine Kamera im Display wahrscheinlich auch keinen Unterschied. Aber gerade wenn du mal guckst, wo eventuell in irgendeinem Hollywood-Studio so ein Display im Einsatz ist,
vielleicht weiß ist es auch ganz gut, dass da keine Kamera drin ist. Ja, das ist korrekt. Naja, gut. Also man könnte das Ding ein bisschen aktualisieren, keine Frage. Und
ja, klar, ja. Da könnte man auf jeden Fall was machen. Ja.
Genau.
Und selbst wenn du sagst, das hat so ein Alleinstellungsmerkmal, das Display, wir schrauben da vielleicht nur was am Preis oder wie gesagt über den Fuß, dass der inklusive wäre, und bieten dann im Segment unten drunter was Neues an.
Ja.
Genau. Was vielleicht von der Ausstattung her gerade im Bereich Proofing halt jetzt nicht unbedingt jetzt so geeignet ist, aber halt alles andere hat, beziehungsweise wie gesagt, Refresh Rate etc. nochmal ein bisschen nach oben bringen, eine Kamera vielleicht mit integrieren, aber ansonsten halt sehr ähnlich, was jetzt das XDR ist, aber preislich halt entsprechend drunter. Ja, mein Gott.
Das war ja lange in der Diskussion.
Du wärst, wie gesagt, nicht nur du hätte ja Interesse an sowas, ja.
Ja, es gibt ja seit langem die Diskussion, ein Gerät in der Mitte anzubieten, zwischen dem Studio-Display und zwischen dem großen Display, also dem Pro-Display XDR. Was mich am Studio-Display so ein bisschen ärgert, das heißt ärgert, 27 Zoll, ja, es ist eine schöne Größe, aber so ein Ticken größer, vielleicht so 30 Zoll oder sowas, irgendwo in der Mitte liegt, zwischen 27 und 32. Ja, ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen ein Hauch zu klein. Ja. Finde ich. Aber okay. Wir werden
also 27 sehen. Ist nach wie vor um den Schreibtisch eine schöne Größe.
Ja, es ist noch
Allerdings, wenn klar. ich jetzt mir privat einen neuen Monitor nochmal anschaffen würde, der jetzt nicht unbedingt ultra weit wäre, ja, würde ich wahrscheinlich auch mehr so in der 30,5 Zoll, je nachdem, was dann die Anbieter da genau verbauen, würde ich wahrscheinlich in der Richtung gucken. Ja.
Yeah.
Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss, was jetzt die Displaygröße betrifft, zwischen, wie gesagt, dann einem größeren Monitor, also 32 oder eventuell sogar noch ein bisschen drauf, oder halt diesen Ultrawide in 32 dann oder halt entsprechend größer. Da ist, glaube ich, so 30 Zoll im normalen, also nicht Ultrawide-Format, denke ich, ein guter Kompromiss, ja.
Ja. Naja, gut. Schauen wir mal.
Die Frage ist dann halt, wie nur die Auflösung. Hast du einen Weg UHD? Hast du, oder willst du dann wieder 4K? Soll es 5K sein? Ja, 7K, je nachdem. Eventuell 8K dann, ja.
Ja. Ja. Gut. Dann werden wir auf jeden Fall iOS 17 sehen. Da gab es ja von, ich weiß nicht, ob das verfolgt hast, von Mark Gurman auch so einen interessanten Bericht. Der erste Bericht oder der erste Bericht war ja, ja.
Keine irgendwie neuen Features.
Ja, wird ja nicht so toll werden. Also wird alles so bleiben, wie es ist.
Boah, Freunde, ey.
Und dann hat er ja zurückgerudert und hat das so ein bisschen relativiert, seine Aussage, und hat gesagt, na ja, da wird schon einiges drinstecken und Apple wird mehr auf die Community hören, auf die Nutzer hören, und da werden so ein paar Feinheiten drin stecken, die dann doch den Nutzerwunsch stark entgegenkommen, die ganzen Feature-Funktionen, die dann reingebaut werden. Ja, mein Gott, ehrlicherweise sag ich jetzt mal, ich hätte nichts dagegen, wenn sie einfach nur eine Stable-Version rausbringen und so ein paar kleine Features bringen. Da habe ich kein Problem mit, weil ich bin eigentlich mit dem Funktionsumfang von iOS 17 zufrieden.
Ja, nur kleine Features ist echt ein Witz. Ja, also wenn das wirklich kommen sollte, was ja wahrscheinlich oder was erwartet wird, dass mit iOS 17, ob das jetzt direkt in der 17.0 oder später dann irgendeinem Update kommt, ist ja die Frage, aber wir erwarten ja Sideloading beziehungsweise halt den Support von Third-Party-App-Stores, gerade aufgrund der Gesetzgebung, ja, ab irgendwann 2024 ist es ja, glaube ich, in der EU vorgeschrieben, ja, dass Sideloading irgendwie möglich, also dass Sideloading möglich sein soll, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Also müsste man, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt zur im September mit iOS 17 das bringen, aber auf jeden Fall mit einem Update später. Also müsste man wahrscheinlich ja jetzt schon was dazu hören. Das finde ich jetzt für 17 schon ein Riesending. Momentan sagen sie ja, es käme dann erstmal nur für Europa, ja, weil da die Gesetzgebung entsprechend ist. Nur würde ich gerne mal wissen, was gerade der Kongress in Amerika dazu sagt, ja, wenn die Europäer dieses Feature kriegen und sie nicht. Dann wären die wahrscheinlich auch sehr schnell dabei, dafür zu sorgen, dass es halt auch in die Staaten kommt, ja, weil ja. The Land of the Free, ja, und so weiter, ja. Also das finde ich jetzt schon mit eins der größten Features überhaupt, ja. Inwieweit das dann natürlich angenommen wird, ja, das haben wir ja auch gesagt, ist ja keiner gezwungen, ja, das zu machen oder sich ein Third-Party-App zu installieren, ja, muss ja keiner machen, ja. Aber da scharren sie ja auch schon alle mit den Hufen, ja. Microsoft ja. hat es schon angekündigt, ja, sie arbeiten da an was. Da plus dann Epic sowieso, ja. und ein paar andere ja auch noch, die da händeringend drauf warten, dass es dann letztendlich soweit sein wird. Von daher finde ich schon, dass das was Großes ist. Ja. Wie gesagt, inwieweit das dann eine Rolle erstmal in den Staaten spielt oder wann genau es dann mit iOS 17 oder beziehungsweise mit einem Update kommt, muss man dann einfach abwarten. Aber das ist schon ein Riesending, ja. Mhm.
Ja, okay, das ist, wenn das wirklich kommen sollte, ist das ein Riesending, ja. Und vor allen Dingen, wie sie es dann wirklich halt auch umsetzen, das ist dann
ja, das
die andere Sache.
Ja, okay, wie gesagt, sie müssen Sideloading machen, ja, und damit hätte sich eigentlich die Frage zum Third-Party-Apps da eigentlich erledigt, weil wenn Sideloading geht, kann ja jeder entwickeln im Prinzip, was er will, ja, und aufs Gerät draufhauen. Die Frage, die sich mir dann nur stellt, ist, ja, Apple wird ja dann trotzdem Gebühren verlangen wollen und auch dürfen,
ja,
aktuell,
klar,
wie das halt umgesetzt wird.
Das ist die
Weil
Frage.
Wenn du als Microsoft ein Third, also wie gesagt, über Sideloading ein Third-Party-Apps draufbringst, ja, geht man mal eher davon aus, dass ja dann alles über Microsoft von der Abwicklung her läuft. Wie sollte dann Apple an, keine Ahnung, wie viel Prozent kommen von dem, was halt dann Microsoft in ihrem App Store umsetzt?
Hm. Ja, das ist richtig.
Also naja. Müsste da wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Audits stattfinden und inwieweit, ja. Hm. Das muss man dann alles mal sehen, wie das dann läuft. Aber wie gesagt, da bin ich mal gespannt, ob wir auf der WWDC was hören werden dazu und ob sie dann was von einem Zeitrahmen sagen. Mhm.
Ja, aber wie gesagt, wenn jetzt das nicht so ein Feature-Feuerwerk werden sollte, habe ich da auch ehrlicherweise kein Problem. Jetzt mal abgesehen von Sideloading, was jetzt ja nichts ländlich mit dem Funktionsumfang zu tun hat, sondern nur mit der Technik oder mit dem Unterbau zu tun hat.
Hätte ich jetzt mit iPhone oder jetzt auch nicht so das Problem.
Ja.
Wäre halt schade wieder fürs iPad.
Das ist ja iPadOS, er sprach ja nur von iOS, ne? Das ist ja zwei Paar Schuhe,
ja, sag ich jetzt mal, ne? Wie gesagt, es wäre halt schade fürs iPad, wenn aufgrund der Tatsache vielleicht dann da auch nicht viel passiert, ja.
Ja, das ist ja nach wie vor das Thema, was mir sehr schwer im Magen liegt, iPadOS, ja.
Ja, nicht mit dir, ja. Also mir jetzt nicht so sehr. Aber es ist halt generell für das iPad halt sehr schade, weil da alleine schon von der Technik, die aktuell drin steckt, ja, wesentlich mehr ginge.
So ist es, so ist es. Naja, gut, wir müssen es so hinnehmen. Oder auch nicht. Wir können ja auch zu Windows gehen. Naja, okay.
Ja, jeder wie er mag. Du kannst ja auch gerne Linux, ja. Wer es mag.
Das schon eher als Windows, ja.
Oh, bei mir glaube ich gerade andersrum.
Okay.
Wahrscheinlich eher noch Windows als Linux, ja. Aber wie gesagt, jeder wie er mag.
Ja, so ist es. Gut, dann lass uns mal über das iPhone 15 sprechen, was wir definitiv nicht auf der WWDC sehen werden. Davon ist auszugehen. Das wäre jetzt ja wirklich eine Riesenüberraschung, wenn das passieren würde.
Hey folks, hier ist das iPhone 15.
Ja, aber Erfahrung.
Und im September dann das 16 ja schon.
Ja, genau.
Oh, das wäre
was. Ja gut, das wäre das ist utopisch. Also wir gehen davon aus, dass nach wie vor das iPhone im September kommen soll, ja, ja, kommen wird. Und da gab es einen schönen Bericht über die Liefersituation der Displays. Samsung hat angeblich jetzt schon mit der Produktion für die Displays begonnen. Nicht jetzt, nein, Quatsch, Falschmeldung. Einen Monat früher wird begonnen, bedeutet, dass dann im Mai statt im Juni die Massenproduktion für die Displays beginnen wird. Und der Grund ist, dass BOE ausgefallen ist. Da gab es ja auch einige Berichte zu. BOE sollte ja die dritte starke Kraft werden als Lieferant, sind aber nicht durch den Qualifizierungsprozess durchgekommen. Und bedeutet letztendlich, dass Samsung und LG die Suppe wieder auslöffeln muss. Und deswegen wurde oder wird im Mai begonnen, statt im Juni. Ja.
Da kannst du nur froh sein, dass Samsung bzw. LG dann so flexibel sind, die Mengen noch aufzufangen.
Ja.
Und vor allem, trotz aller Problematiken, die wir in der Vergangenheit ja hatten zwischen Apple und Samsung, dass in dem Bereich die Zusammenarbeit doch noch so gut funktioniert, ja, dass Samsung bereit ist, das auch zu machen. Ja.
Naja, ich meine, es ist ja letztendlich für Samsung auch eine Einnahmequelle. Ne? Also,
das ist ja, es ist ja schön auch zu sehen, dass Samsung unterscheiden kann zwischen ihren Komponenten.
Ja.
Oder mit ihrer Komponentenproduktion für andere Firmen als sich selbst, ja, weil sie sind ja auch selbst noch ihr eigener Kunde im Prinzip, dass sie das so trennen kann zwischen, wie gesagt, dem Komponentenver- oder Herstellung oder Auftragsfertigung und dann, wie gesagt, die Probleme, die sie halt hatten mit ihrer Telefonsparte und Apple, ja.
Naja, was heißt Probleme? Das sind halt Konkurrenten, ne?
Ja, Probleme meine ich ja die ganzen Gerichtsverfahren.
Ja, ja, klar, genau.
Weil Konkurrenz ist ja ein Thema.
Ja.
Aber sich dann hier vor Gericht so zu streiten, nochmal ein anderes, ja.
Ja, richtig. Naja, gut, letztendlich ist das für den Endkunden jetzt auch uninteressant, ob Samsung einen Monat früher beginnt oder einen Monat später beginnt. Hauptsache, das Ding ist am Start.
Hauptsache, es läuft, ja.
Und es läuft und es ist in genügend großen Stückzahlen vorhanden, das Ganze. Das ist doch entscheidend für den Endkunden. Und dann gab es einen Bericht, wo ich jetzt mal ein riesengroßes Fragezeichen dahinter setze. Ein französischer Blog namens iGeneration hat berichtet, dass in Frankreich das iPhone 15 ohne SIM-Kartenslot kommen soll.
Und so ein großes Fragezeichen hätte ich da noch nicht mal.
Und die Informationen kommen angeblich von einem Mobilfunk-Carrier. Okay, liegt ja auch nah, weil das natürlich die Ersten sind, die eigentlich darüber Bescheid wissen sollten oder mit eines der Ersten, die darüber Bescheid wissen sollten. Aber da hätten wir doch schon ein bisschen früher was gehört.
Nö.
Naja.
Nicht unbedingt. Gerade weil du ja schon aktuell Geräte ohne SIM-Kartenslot hast.
In
den Staaten.
Ja, ja, klar.
Wie gesagt, wenn da jetzt gerade in der Lieferkette sich die Stückzahlen verändern, beziehungsweise die Geräte, was jetzt die Frequenzbänder betrifft, dann da nochmal welche ohne produziert werden, denke ich mal, würden nicht unbedingt jetzt so die Kreise ziehen im Vorfeld. Je nachdem, wie sensibel da halt die Antennen wären, ja, von unseren Analysten wie jetzt Kuo oder wie Görman zum Beispiel, ja. Weil ich denke, gerade Europa oder so ist bei denen nicht so auf dem Schirm. Und wie gesagt, wenn da irgendwo im Kleingedruckten was steht von eSIM only oder so, entweder überlesen sie es, weil wir es ja in den Staaten schon haben, oder sie überlesen es, weil sie nicht so darauf achten, was in Europa passiert. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass wir das vielleicht, wie gesagt, jetzt erst so nach und nach über auch dann europäischen Carrier mitkriegen. Das kann ich mir schon vorstellen. Dann ist die andere Frage, wird es wirklich so sein, wie ja da vermutet wird, dass es erstmal, also nicht flächendeckend in Europa sein wird, sondern, wie gesagt, Frankreich, eventuell noch 2-3 andere Länder, aber nicht flächendeckend. Zum Beispiel wie in Deutschland nach wie vor halt den SIM-Kartenslot zum Beispiel noch hätten. wenn es natürlich von heute auf morgen quasi, beziehungsweise von letztem Jahr auf dieses Jahr europaweit, dann glaube ich, hätten wir schon was gehört. Aber wie gesagt, ich gehe eher mal davon aus, dass wir es so selektiv haben. Und da habe ich keinerlei Ahnung, wie die Adaptionsrate oder überhaupt die technische Möglichkeit ist, zum Beispiel in Frankreich, was die ESIM betrifft. Und wie sensibel der Markt vor Ort wäre.
Ja, also
keinerlei Ahnung, ja.
Ja, das in Deutschland habe ich so das Gefühl, das ist jetzt natürlich auch wieder nicht repräsentativ, sondern bezieht sich nur so auf meine Peer Group, ja, in der ich so unterwegs bin, oder in meiner Bubble, der ich unterwegs bin, dass die digitale Bubble, die findet total cool, ESIM ist super, brauchen keinen Slot mehr, brauchen das nicht mehr. Das ist so mein Empfinden, was ich so auf den sozialen Medien lese und was ich so mitbekomme. Aber die Leute, die ich, sagen wir mal, im echten Leben kenne, die sagen, nee, ich möchte die Option haben, ich möchte entweder eine eSIM oder auch eine physische SIM nehmen können, ich möchte die Auswahl haben, ich möchte da die Freiheit haben. Dem schließe ich mich eigentlich im Kern an. Das ist meine
Meinung. Die Frage ist doch, wieso willst du die Freiheit haben? Und wie viel eSIMs kannst du in Zukunft zum Beispiel auch nutzen mit deinem Gerät, wenn du in Zukunft ja auch zwei eSIMs zum Beispiel nutzen kannst? Stellt sich in mir die Frage, warum willst du eine physische SIM haben? Vorausgesetzt, in dem Land, wo du unterwegs bist, wird es halt auch entsprechend angeboten. Dass du halt, wie gesagt, eine zweite eSIM auf deinem Gerät dann aktivieren kannst, die auch, wie gesagt, eventuell monatlich, oder wie gesagt, die prepaid ist, die monatlich kündbar ist, was auch immer, um vor Ort einen eventuell günstigeren Datentarif zum Beispiel nutzen zu können, wie wir es ja heute in der Regel haben. Du holst hier, keine Ahnung, du fährst ins Ausland, ja, da ist der Datentarif nur ein Hundertstel von dem, was du hier in Deutschland bezahlst, und holst dir dann vor Ort für die Länge deines Aufenthalts zum Beispiel eine günstige SIM-Karte und steckst sie in dein Gerät rein. Das sind ja eigentlich so die typischen Anwendungsfälle für eine SIM im Moment, ja, gerade wenn du im Ausland unterwegs bist. Aber ansonsten, wenn ich das auch mit einer eSIM abbilden kann, warum sollte ich da nach wie vor auf eine physische setzen?
Ja, rein.
Wie gesagt, voraussetzt, es ist abbildbar mit einer eSIM.
Rein technologisch gesehen gebe ich dir ja da vollkommen recht. Nun, wenn man sich den deutschen Markt so anschaut, sind ja nun sehr viele schon mit eSIMs unterwegs. Es gibt auch eine Menge kleinerer Anbieter, kleinerer Carrier, die noch nicht den eSIM-Zug betreten haben. Das könnte natürlich auch so der Push sein, wenn Apple das jetzt einführt, dass sie einfach auf den Zug aufspringen oder den Markt verlassen. Keine Ahnung, was auch immer.
Also, egal in welchem europäischen Land eine eSIM ohne Version kommt, ohne den Support der Carrier kannst du sie knicken.
Ja,
also aber hat Apple ja im Vorfeld sich das auf jeden Fall schon ins Boot, also hat sich die Carrier da auf jeden Fall schon ins Boot geholt. Weil die Diskussion gerade am Anfang mit den eSIMs war ja immer, dass auch die Carrier es nicht wollen. Weil das ja wieder mit ein Punkt ist, wo sie den Kunden so ein Stück verlieren, in Anführungszeichen. Und es den Wechsel ja im Prinzip noch einfacher macht als jetzt mit einer physischen SIM zum Beispiel, weil die muss dann erst wieder erstellt werden, die muss zu dir geschickt werden, ja, du musst sie aktivieren etc. Ja, mit der eSIM machst du das alles online. Das war ja so immer der Punkt von dem, also ich glaube, den Punkt haben wir ja mittlerweile oder haben die Carrier hinter sich gelassen. Und wie gesagt, ohne dass Apple die im Boot hat, kann sie das ja eh nicht durchziehen. Und ob dann so ein kleiner den Zug da noch mitmacht, ja, je nachdem, ja, das ist doch der ist so Apple dann auch egal.
Das ist Apple egal, und ich würde fast sogar schon behaupten, das ist Apple egal, ob die Carrier an Bord sind oder nicht. Apple hat so eine Marktmacht mit ihrem iPhone, dass die Carrier sich nach Apple richten müssen. Also das, ich glaube schon, das schert den Apple in Dreck, ob jetzt die Telekom mitmacht oder nicht.
Wenn hier unsere drei Großen in Deutschland sagen, sie bieten keine eSIM für die Geräte an, ja, dann hat das iPhone verloren, ja.
Aber Apple weiß, dass sie das iPhone verkaufen wollen, dass es genügend Kunden gibt, die das haben.
Nee, die hat sie mit dem Boot, ja. Die hat ja die Carrier seit Anfang an mit dem Boot.
Ja,
die hat ja schon am Anfang ist verstanden, ja, auch für zu sorgen, dass ja die, im Prinzip, gerade was jetzt das OS betrifft, ja, und die Umsetzung, alles ja in Apple-Hand bleibt, ja. Von daher, hatten sie ja eh schon einen guten Stein im Brett sozusagen. Aber wie gesagt, wenn eine Telekom und eine Vodafone zusammen sich querstellen, dann hat auch Apple da verloren, ne?
Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass, ich glaube, Apple sitzt.
Was will denn Apple machen?
Ja, gar nichts. Apple sitzt unter Druck. Entweder macht ihr es oder ihr lasst es sein. Punkt. Und dann.
Ja, klar, das ist schon wieder Erpressung. Aber dann ist die Frage, ob dann gerade die Telekom, die ja gerne mal immer wieder Android-Geräte mehr pusht als ein iPhone, ja, weil da die Margen einfach besser sind. Ich glaube nicht, dass. Es ist schwer zu sagen. Es ist halt die Frage, wer dann zu dem Zeitpunkt das Sagen bei der Telekom hätte, ja. Aber ich glaube nicht, dass die Telekom das einfach so schlucken würde. Glaube ich nicht.
Ah, ich glaube den.
Dafür sind die zu groß, was jetzt nicht nur Europa, sondern weltweit, ja. Die sind ja auch in den Staaten, ja, sind sie ja auch präsent. Glaube ich nicht, dass die Telekom da einfach Ja dazu sagen würde. Da käme es wieder drauf an, welche Zugeständnisse würde Apple machen.
Ja, okay. Gut, ich bin immer noch der Meinung, dass Apple da am längeren Hebel sitzt, egal was ist. Apple hat die Macht.
Der Hebel wird natürlich länger, je weniger du im Ausland noch Geräte mit SIM hast. Weil irgendwann bist du ein gallisches Dorf, ja, und hast dann den Druck einfach von außen, ja. Du kannst dich dann irgendwann der Zukunft im Prinzip auch nicht mehr verschließen. Aber ich denke mal, so weit sind wir noch nicht. Und das ist auch wahrscheinlich die Strategie, die Apple fährt. Dann schließen wir doch einfach, oder wie gesagt, dann fangen wir mal mit kleinen Punkten an, in Europa. Wir machen nicht alles auf einmal, können wir auch gar nicht wahrscheinlich. Also Apple kann es wahrscheinlich auch gar nicht. Sondern wir fangen mal mit so einzelnen Ländern an, ja, wo wir die Carrier dann eh schon mit im Boot haben, beziehungsweise wo die Adaptionsrate ja vielleicht sowieso schon sehr gut ist.
Ja.
Ja, und wo dem Kunden das im Prinzip egal ist, was er kriegt. Oder wo die Carrier vielleicht sowieso schon eSIM einfach von vornherein machen, ja, mit Neuverträgen. Und wie gesagt, da kenne ich jetzt Frankreich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die da so weit sind.
Keine Ahnung.
Dass, wie gesagt, 50% der Neuverträge vielleicht sowieso mit eSIM laufen. Mhm. Und dann kannst du das auch, wie gesagt, dann machst du das in dem Land einfach als Apple. Und dann fängst du an. Du hast da eins, zwei, fängst mit drei Ländern an. Und dann, klar, irgendwann bist du dann vielleicht der Einzige, ja? Dann bist du vielleicht wirklich als Telekom das gallische Dorf, ja, die sich bisher mit Händen und Füßen gewehrt haben. Und dann sagt Apple, sorry, aber wegen den 5 Millionen Geräten, die du uns hier abnimmst, machen wir die Scheiße nicht mehr, ja.
Ja, obwohl man dazu sagen muss, die Telekom hat eSIM, nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird, die sind schon lange im eSIM Game unterwegs.
Ja, aber, aber das heißt ja nicht, dass man auf die physische SIM verzichten will als Telekom.
Nee, das ist richtig, genau.
Ja, weil wie gesagt, du kriegst in der Apple Watch keine physische SIM rein. Ja. Du hast ja im Prinzip auch mit dem iPad ja eins der ersten Geräte gehabt, die eine eSIM hatten. Mhm. Da hast du ja schon das entsprechende Angebot gehabt. Wie gesagt, es muss einem nicht gefallen. Ja, mir wäre auch lieber, es würde halt noch ein Slot da sein, aber wie gesagt, gerade in den Anwendungsfällen oder in den Märkten, wo die eSIM sowieso schon da ist und du auch ein vernünftiges Angebot an eSIM-Anbietern hast, stellt sich eigentlich so die Frage nicht mehr, warum brauche ich unbedingt eine physische SIM?
Ja, das ist richtig. Technologisch gesehen.
Dann kommt nochmal der ganze Prepaid Frage dazu.
Das kommt auch drauf an. Einige Anbieter haben Prepaid eSIM, einige haben es nicht. Das ist klar, genau. Da muss man gucken. Die Telekom hat eSIM für Prepaid-Angebote, keine Frage. Nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Kein Telekom-Bashing.
Wir haben ja nicht nur die Telekom. Ja.
Nee, das ist richtig. Obwohl, ich habe ja schon stark die rosa-rote Brille auf in Bezug auf Telekommunikation. Das ist so. Weil ich halt auch sehr zufrieden bin, sage ich immer wieder. Und das ist jetzt keine bezahlte Werbung, das ist nur Erfahrung. Ne?
Das haben wir ja schon öfter angesprochen. Ja.
Genau.
Bei mir sieht es ja ähnlich aus. Ja.
Ja.
Aber trotzdem haben wir noch jede Menge andere Anbieter. Ja. Und wir haben halt die großen drei in Deutschland. Wobei großen drei ist auch gut, ja.
Und dann gibt es ja noch so
viele kleine
Satellitenunternehmen, die jetzt ja auch zur Telekom gehören. Gongstar zum Beispiel hört ja mit zur Telekom. Das wissen ja viele jetzt nicht unbedingt, aber ist ja auch ein Telekom oder ein Konzern, was an die Telekom angeschlossen ist, etc. Frank hört ja auch zur Telekom. Wissen ja auch viele nicht. Übrigens, Frank setzt ausschließlich auf eSIM-Angebote. Da gibt es gar keine physische SIM mehr. So ist es. Gut. Sei es drum.
Ja, ich denke mal, mittelfristig müssen wir uns von der physischen Sim definitiv verabschieden. Ja.
Davon gehe ich auch aus. Und technologisch gesehen gibt es ja auch normalerweise für den Otto-Normal-Anwender jetzt nicht unbedingt Gründe dafür, nicht mit eSIM unterwegs zu sein.
Nee.
Es sei denn jetzt dieser leichte Zugang zu einer zu einer Karte etc., ohne jetzt irgendwelche Installationsprozesse durchzuführen. Aber da gibt es ja mittlerweile auch Anbieter. Gutes Beispiel, die Telekom. Wenn du jetzt in die Staaten fährst, kannst du dich in Deutschland schon vorbereiten, dir die App runterladen, dir ein eSIM-Tarif zulegen, den ganzen Zahlungsprozess schon einleiten. Und wenn du dann in den Staaten bist, dann kannst du dann ganz einfach umswitchen und hast schon alles vorbereitet. Also da gibt es auch sehr viel positive Beispiele, wie man im Ausland sich oder für eine Auslandsreise schon in Deutschland eSIM-technisch vorbereiten kann.
Ja. Ja, okay, wenn du natürlich einer der Smartphone- oder der Telefonnutzer bist, die zum passenden Outfit für das passende Telefon nutzen wollen, hast du natürlich ein Problem mehr mit einer eSIM. Weil die hast du nicht innerhalb von 5 Minuten von einem aufs nächste Telefon übertragen. Vor allem, wenn du das mit einer eSIM machen oder jeden Tag machen willst, frag dich dein Anbieter auch mal, ob du noch alle Tassen im Schrank hast. Das geht natürlich mit einer physischen SIM wesentlich besser. Ja, da fangen wahrscheinlich auch bei manchen so Diskussionen an, wie mit Bargeld und Bargeld los. Ja.
Ja.
Aber das sind ja gerade im SIM-Bereich ja eher die Ausnahmen, dass man da täglich sein oder mehrfach täglich sein Telefon wechseln will. Ja. Würde uns wahrscheinlich noch eher treffen. Ja.
Mich nicht.
Ich gerade wenn man mal testweise wieder ein Android-Telefon hat oder so und dann mit seiner Haupt-SIM, das ja, okay, er dann auch nutzen will.
Ja, ja.
Wie gesagt, da gerade wochenweise oder vielleicht auch täglich mal wechseln, weil du da auch was vergleichen willst und zwar mit deiner Haupt-SIM, ja, und nicht irgendwie mit einer zweiten oder dritten Prepaid vielleicht noch, ja, sondern weil du dann auch, wie gesagt, für alle Kontakte normal erreichbar sein willst, ja, und das dann auch da vernünftig testen willst unter realen Bedingungen, dann macht so eine physische SIM natürlich wesentlich mehr Sinn, ja. Aber das ist ja auch nicht der Durchschnitt der Bevölkerung, ja.
So ist es. Na gut, wir werden sehen, ob sich das jetzt wirklich nur auf Frankreich bezogen hat oder ob sich das auf das Europa bezogen hat. Ich gehe mal davon aus, dass sie, wie wir es eben schon durchgekaut haben, erstmal in Frankreich starten werden. Oder vielleicht auch noch in einem anderen Land, zusätzlich Italien zum Beispiel.
Ja, zwei, drei Länder vielleicht, ja. Wie gesagt, jetzt vielleicht auch nur ein Testballon, aber mittelfristig können wir uns, denke ich mal, davon verabschieden.
Ja, ich meine, gerade wenn man sich diese ganze Sache anschaut mit dem Solid-State-Buttons, die ja kommen sollen, macht es natürlich auch Sinn oder es ergibt Sinn, dann auch die ganzen Einschlüsse und die ganzen Öffnungen am Gerät zu eliminieren, um das Gerät wirklich noch widerstandsfähiger zu machen.
Das macht nur Sinn, wenn du das zum Very Deep Diving mitnehmen willst, weil wasserdicht ist es doch schon eigentlich nach ausreichenden Kriterien. Ja.
Natürlich kann es dadurch eine höhere Zertifizierungsstufe erlangen und nochmal ein neues Level bekommen.
Aber auch da brauche ich das als Otto-Normal Smartphone-Nutzer.
Du weißt doch, haben ist besser als brauchen und zusätzlich.
Ja, okay, warum hat es dann nicht jeder Apple Watch? Also die Ultra Möglichkeit.
Es ist natürlich trotzdem ein Verkaufsargument oder die Möglichkeit, das Gerät noch robuster zu machen, wenn du eine Öffnung weniger hast. Und da ist natürlich auch ein Stabilitätsfaktor. Das Gerät wird natürlich noch
Also wie gesagt, fester. Das verstehe ich definitiv beim 3,5 mm Klinken, für die Headsets früher. Das verstehe ich beim Lightning oder beim USB-C-Port, dass die weg sind, weil das wirklich die Sache einfacher macht. Das verstehe, aber wie gesagt, das dann oder den SIM-Karten-Slot, der bis jetzt da noch nie ein Problem gemacht hat, ja, dann quasi als Fail, als den Fail dann oder als den Grund dann macht für mich jetzt auch nicht unbedingt so Sinn.
Ja, aber auf jeden Fall bekommst du mehr Platz im Gerät, das steht fest. Und du brauchst
du bekommst ein bisschen mehr Platz, ja, das ist ja auch wie gesagt, du hast
und eine Hardware-Komponente weniger.
Ja, und klar, und wie gesagt, es ist natürlich, es macht natürlich das Dichtmachen deines Gerätes leichter, auch einfacher.
Richtig, der Produktionsprozess ist einfacher.
Genauso wie die Tasten, ja. Wenn die Tasten nicht mehr zum physischen Drücken sind, sondern macht es das ja von dem Prozess her oder von den Anforderungen her, die du hast an das wasserdicht bekommen von deinem Gerät, macht es das natürlich einfacher und wahrscheinlich auch besser, was jetzt die Zertifizierung oder die tatsächliche Belastbarkeit im Prinzip dann betrifft, ja. Aber wie gesagt, wo sind die Geräte denn heute schlecht, ja?
Ja, gut, das ist richtig, aber es muss ja auch irgendwo ein Weiterentwicklungsprozess geben und sei es nur, um die Zertifizierungsstufe nach oben zu heben. Irgendwo muss es ja weitergehen. Ne?
Ja, klar. Und wenn ich die auf 100 Meter Wassertiefe nutzen kann, ist ja auch schön.
So ist es. Okay.
Ich könnte.
Man könnte.
Ja, man könnte.
Immer genau.
Vielleicht fange ich ja doch noch mal mit dem Hobby an. Ne?
Naja, ich glaube, keine Ahnung, weiß man nicht. Egal.
Sag niemals nie.
Sagte schon James Bond, genau. Es gab ja die Spekulation oder gab immer diese große Frage, wie funktioniert dieser Solid-State-Button, wenn das Gerät akkutechnisch am Ende ist? Also dann kann man das im Normalfall, wenn man darüber logisch nachgedacht hat, kann man das
Ding geht halt nichts mehr.
Geht halt nichts mehr. Wie soll man das Gerät neu starten etc. pp. Und das waren ja so die ersten berechtigten Fragen, die aufgetreten sind, schon nach den ersten Gerüchten sozusagen. Und jetzt gibt es ein wenig mehr Licht im Dunkeln, nämlich es soll ein ganz neuer Low-Energy-Prozessor reinkommen, der es ermöglicht, auch wenn der Akku leer ist, das Gerät nochmal zu bedienen oder dass die
Pro-Tipp, Kurbel.
Ja, okay. Aber dann wird es ja noch größer. Also, dass die Tastenfunktionalität auch gewährleistet ist, wenn der Akku leer ist. Dazu soll dieser neue Low Energy oder ich glaube, da heißt sogar Ultra Low Energy Prozessor da sein. Ja,
Ultra Mega.
Ja, und das ist ja das ähnliche Prinzip wie bei der Geschichte mit dieser NFC-Geschichte, mit dieser Zahlungsmöglichkeit. Da ist ja auch immer noch die Möglichkeit, wenn das Gerät schon leer ist, trotzdem noch diese NFC-Funktionalität abbilden zu können. Gab es ja auch ein paar Beispiele, U-Bahn-Ticket-Geschichte. Ich glaube, da haben sie auch was gezeigt auf der Präsentation damals, wo sie gezeigt haben, dieses Zahlungssystem, was passiert, wenn der Akku leer ist etc., dass immer noch eine gewisse Restkapazität für die NFC-Konnektivität da ist. Und das soll dementsprechend oder dazu soll dementsprechend auch dieser neue Chip dienen. Finde ich gut, finde ich wichtig, weil gewisse Funktionalitäten müssen natürlich auch gegeben sein. Und es sind noch so ein paar andere Informationen rausgekommen zu dem Solid-State-Button. Der soll einen Empfindlichkeitssensor oder einen Empfindlichkeitsregler beinhalten. Bedeutet, das Ganze soll Software anpassbar sein, wenn man zum Beispiel ein Case installiert hat oder wenn man zum Beispiel einen Handschuh trägt, dass man die Empfindlichkeit per Software ansteuern kann. Das heißt, dass der Druck durch das Case auch durchgeleitet werden kann oder durch den Handschuh auch indirekt weitergegeben werden kann. Finde ich auch wichtig, weil es bringt ja nichts, wenn man da ein Case drum hat und die Solid-State-Buttons funktionieren nicht. Also an solche Kleinigkeiten muss natürlich gedacht werden. Des Weiteren gibt es das Gerücht, dass bei den Pro-Modellen ein zusätzlicher Button kommen soll. Action-Button, Action-Taste, Aktionstaste. Wir kennen das ja von der Ultra.
Kamera-Button.
Also zum Beispiel, der frei definierbar ist. Also den kann man frei definieren mit Funktionen. Die Apple Ultra Watch hat es ja auch. Da hat man die Möglichkeit zum Beispiel die Taschenlampenfunktion auf den Button der Apple Watch zu legen als Beispiel oder ihn so zu definieren, dass automatisch eine App startet oder eine Funktion ausgelöst wird. Und das soll man angeblich auf einen zusätzlichen Button bei den Pro-Modellen dann auch können. Da bin ich gespannt. Ob das dann wirklich
da wirklich einen extra Button gibt, weiß ich jetzt schon, dass die meisten den für die Kamera machen.
Möglich, ja. Also wenn man sich so die ganzen Gerüchte zu diesen Solid-State-Buttons so durchliest, was das können, was diese Solid-State-Buttons können sollen, klingt das schon sehr interessant. Allerdings ja, ist das
eine, wie gesagt, der dicht gefolgt von wahrscheinlich Music Player.
Zum Beispiel.
Das sind wahrscheinlich die zwei Dinge, ja. Mhm.
Nur sind das natürlich auch Features, die nur in den Pro-Modellen kommen sollen.
In den Ultra.
Ultra oder Pro. Man weiß ja immer noch nicht, ob die Modellreihe mit einem Ultra erweitert wird. Das ist ja auch
Mega, so. Ultra.
Das ist auch so ein Ding. Ich bin gespannt, wann dann irgendwann MacBook Pro Ultras kommen.
Aber eine ganz andere Frage. Du hattest ja auch erwähnt hier, die Tasten halt bei leerem Akku. Aber für was sollte ich dann die Taste brauchen beim leeren Akku? Wenn der Akku leer ist und ich das Smartphone eh nicht nutzen kann, brauche ich auch keine Tastendrücken.
Das ist richtig, aber es kann ja sein, dass du das Gerät softwaretechnisch sich, dass du das mal neu starten musst, dass du ein Reset auslösen musst oder das Gerät in einen DFU-Modus versetzen musst. Und
DFU, ja, gibt's das noch? Habe ich schon so lange nicht mehr benutzt. Stimmt, ja. Aber wenn der Akku leer ist, krieg ich auch keinen DFU-Modus, ja.
Das ist auch richtig, das ist korrekt, ja. Das wurde aber jetzt so mit diesem Low-Energy-Prozessor so übermittelt.
Ja, nee, das, klar. Also es ist ja auch nicht so unsinnig, aber ich frage mich nur gerade, wenn der Akku eh leer ist. Klar, wenn ich es dann wieder an Stromkabel anschließe und dann dauert es ja in der Regel so, muss er ja einen gewissen Pegel wieder erreichen, bis das Gerät angeht, also wenn er tiefenentladen ist. Und konnte ich da früher auch schon in DFU-Modus? Ja, gell? Dann würde es da auf jeden Fall Sinn machen, dass er da irgendwie die Tasten gehen. Aber ich glaube, da konntest du auch, wenn das Gerät ja nicht mehr reagiert hat, konntest du den ja anschließen und ihn versuchen, in den DFU-Modus zu kommen. Ja.
Und soweit, wie ich das gelesen habe, ist es ja auch, also ich habe das mal bei einem MacBook erlebt, dass sich die Software so aufgehangen hat, dass noch nicht mal mehr das Trackpad reagiert hat. Auch nicht. Also das Ding war so softwaretechnisch so durcheinander, dass gar nichts mehr funktioniert hat. Und dieser Low-Energy-Chip soll wohl entkoppelt sein von der grundsätzlichen Software-Ansteuerung über diese Taptic oder Taptic Engine. Das heißt, es kann ja auch möglich sein, dass diese Software-Ansteuerung, diese Taptic Engine, wird ja über Software angesteuert, dass die sich so aufhängt, dass der Akku oder dass die Tasten gar nicht mehr funktionieren. Und dieser Low-Energy-Prozessor soll wohl direkt gekoppelt sein mit den Tasten, in Anführungsstrichen, dass man den auch auslösen kann, wenn die Software sich so aufhängt, dass die Ansprache über die Taptic Engine halt nicht mehr funktioniert. Also so eine Art direkte Pipeline vom Chip zur Taste. So habe ich das verstanden. Das soll wohl auch der Grund sein, warum dieser Prozessor drinsteckt, dass man halt eine direkte Ansprache über diesen Chip hat, über diesen Ultra-Chip, über diesen Low-Energy-Chip. Das so habe ich es interpretiert. Weil das Konstrukt funktioniert ja auch nur noch, wenn die Software ansprechbar ist oder wenn die Software einwandfrei funktioniert.
Ja.
Naja, gut, wir werden es sehen. Ja, und diese Solid-State-Buttons sind natürlich auch ein typisches Pro-Feature, würde ich sagen, die dann irgendwann runtertropfen wird auf die normale iPhone-Serie. Gut. Ja, dann sind das so die aktuellen iPhone 15 News. Die sind eigentlich jetzt, denke ich, durch. Jedenfalls das, was ich so die Woche mitgeschnitten habe. Obwohl sich denn Ross Young nochmal zum Thema MacBook Air geäußert hat, bezüglich der OLED-Displays. Da hat er sich ja schon mal vor einem Jahr geäußert und da hat er schon eine Prognose abgegeben, wann jetzt OLED kommen soll und welche Geräte die ersten Geräte sein sollen, die mit OLEDs oder mit OLED-Displays kommen. Und da hat er damals schon gesagt, das wird ein MacBook Air sein. Und das hat er jetzt nochmal konkretisiert und hat jetzt nochmal seinen Zeitrahmen etwas enger gesteckt und sich da etwas konkreter zu geäußert. Und das sieht so aus, dass das MacBook Air im 13-Zoll-Bereich das erste Gerät sein soll mit OLED. Und das soll aber erst 2024 kommen. Und es soll statt 13,6, wie wir es jetzt haben, auf 13,4 runtergehen. Genauer hat er sich dazu nicht geäußert, warum jetzt diese Varianz in der Displaygröße von Apple vorgenommen wird. Ich nehme mal an, das sind halt die Spezifikationen oder die Möglichkeiten, die der Displayanbieter vorgibt oder worauf sie sich geeinigt haben, vermutlich. Und wie gesagt, 2024 soll das kommen. Und Samsung soll wohl der Lieferant sein. Ja, das waren so die knappen Aussagen zum Thema OLED-Displays in MacBooks. Schauen wir mal.
Jo.
Ja, dann sind wir eigentlich mit den Hauptthemen durch, würde ich sagen. Es ist ja heute eine sehr kurze, kompakte Sendung, habe ich das Gefühl.
Naja, 1:50
kompakt. Ja, dafür, dass wir heute kaum...
Also kompakt vielleicht, ja, je nachdem, wie man den Inhalt dann, aber kurz, ja, 1:50 ist jetzt nicht so kurz.
Okay. Kam mir nur so kurz vor, weil wir heute so wenig Off-Topic-Themen drin haben. Bis jetzt.
Na, das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern.
Ne? Meinst du? Okay.
Also du kannst, von meiner Seite aus.
Du kannst ja auflegen und ich kann nochmal so einen Schwank aus meiner Jugend erzählen oder so.
Das können wir auch machen.
Naja, es wird ja keinen interessieren. Oder fast keinen, sagen wir es mal so. Ach doch, ich habe ja noch ein kleines Thema. Apple hat sich mal wieder ein kleines Startup-Unternehmen einverleibt und aufgekauft. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Die Firma Wave One hat sich Apple einverleibt und das ist ein Unternehmen, was sich auf Videokomprimierung spezialisiert hat, auf KI-basierende Videokomprimierung. Das heißt, es wird, ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen, es wird Inhalte spezifisch instantan auf das Video reagiert und dementsprechend komprimiert. Und das soll zu wahnsinnig guten Ergebnissen führen, also das, was letztendlich rausfällt an Kompression oder soll enorm sein. Und viele haben ja gesagt, ja, das ist interessant für das Headset, dass man da halt wahnsinnig gute Inhalte transportieren kann viel Daten in das Display reinbekommt und darstellen kann und transportieren kann. Das ist die Interpretation, die ich am meisten gelesen habe, aber ich sehe da eigentlich einen ganz anderen Anwendungsbereich. Ich sehe das im Streaming-Bereich, Apple TV Plus, weil Daten zu übertragen ist teuer, Daten durch das Netz zu pumpen ist teuer und wenn man das auf die Videoplattform anwenden kann, dieses Komprimierungsverfahren, könnte Apple dadurch eine Menge Geld sparen. Das ist meine Interpretation. Was natürlich auch noch ein Nachhaltigkeitsfaktor mit sich bringt, weil man kann natürlich dadurch die Netzlast reduzieren, dadurch eventuell auch die Server reduzieren in irgendeiner Weise und das Ganze so ein bisschen ökologischer gestalten. Weil je höher die Datenmengen sind, die man durchs Netz schiebt, je höher ist der CO2-Fußabdruck, sag ich mal. Gab es ja auch so ein paar Statistiken, was Netflix da rausballert bei ihren 4K-Inhalten. Es ist im Endeffekt nachhaltiger, wenn ich mir SD-Inhalte anschaue, als wenn ich mir 4K-Inhalte anschaue. Und wenn man da jetzt so ein wahnsinnig gutes Komprimierungsverfahren mit implementiert, denke ich, könnte das auch ein großer Schritt für Apple TV Plus sein. Ist meine Interpretation. Gut, dann sind wir jetzt aber wirklich mit den Themen durch. Aber wir haben noch ein kleines Gewinnspiel. Wir haben kein Gadget. Hey,
es hört ja gar nicht auf.
Nee, wir haben kein Gadget, wir haben ein Gewinnspiel. Gadget ist ja langweilig, immer permanent über neue Gadgets zu sprechen. Obwohl, ich habe ja ein Gadget liegen, aber ich darf noch nicht drüber sprechen. Ich habe ja so ein NDA unterschrieben, obwohl es gar nicht so spannend ist. Aber okay, die wollen halt erst, dass ich ein paar Wochen später drüber spreche. Sollen sie es haben. Ist nur eine Powerbank, aber es gab ein NDA auf eine Powerbank.
Ja, NDA.
Ja, das ist eine Powerbank, das darf ich sagen. Ich habe ja keinen Hersteller genannt. Meine Güte.
Bevor du dich jetzt verplapperst oder so,
Okay, hör besser auf. Okay. Zur Not könnte ich noch die Schere ansetzen, die digitale Schere. Ja. Gut. Aber wir verlosen mal wieder etwas. Unsere Gewinnspielwochen gehen weiter. Auch wenn so ein paar Wochen dazwischen waren, wo wir mal nichts verlost haben. Und es gab aber wieder mal so ein paar ganz liebe Hörer, die geschrieben haben, ja, ihr habt aber Aussetzer in den Gewinnspielwochen. Ja, mein Gott, ich habe ja nicht gesagt, dass es durchgehend hier was verlost wird. Also mein Gott, 52 Wochen und jedes Mal was zu gewinnen, das wäre ein bisschen heftig, würde ich sagen. Obwohl wir könnten jede Woche eine Tasse verlosen, das würde wohl noch funktionieren. Das würde das Lager der Tassen noch hergeben, sage ich mal. Aber nein, heute verlosen wir mal wieder was aus dem Hause Cyber Power. Die haben uns ja schon öfter begleitet in Form einer Werbekooperation und wir haben auch schon öfter mal was von Cyber Power verlost. Und somit machen wir das auch diese Woche. Wir verlosen nämlich eine Cyber Power Value Pro 1200 VA. Das ist schon eine, ich würde sagen, sehr ambitionierte ein Prosumer USV-Anlage oder ein Prosumer USV-System. Schön kompakt, die man auch neben den Schreibtisch, unter den Schreibtisch und vielleicht sogar auf den Schreibtisch stellen kann. Das Ding hat 5 Schuko-Eingänge, also schon einige Möglichkeiten, um Geräte abzusichern vor plötzlichen Stromausfall. Das Ding hat immerhin einen Wert von rund 200 Euro. Und ein Hörer oder eine Hörerin hat die Möglichkeit, dieses schöne Produkt zu gewinnen. Die Teilnahme ist wie immer relativ einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Und wenn es geht, was Themenbezogenes in die Betreffzeile schreiben, bitte die Betreffzeile nicht leer lassen, sonst landet es meistens im Spam-Ordner oder die Chance ist relativ hoch, dass es dann im Spam-Ordner landet. Also in der Betreffzeile sollte irgendwas drin stehen. Gut, so viel dazu. Teilnahme bis zur nächsten Sendung. Also im Normalfall bis zum nächsten Wochenende. Obwohl nächstes Wochenende ist Ostern. Ich weiß gar nicht, wie es terminlich bei dir aussieht. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken.
Ja.
Ja. Aber das können wir nach der Sendung besprechen. Das machen wir dann off record. Gut. Dann haben wir es doch geschafft für heute. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, tschüss.